Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
The cleric is the final line of defense. If the resistance compromises it, we are doomed.
There's nothing we can't do. It's real. Burn it.
Cleric, I can only hope one day to be as uncompromising as you. You're a family man?
Yes, sir, a boy and a girl.
Remember me.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 439 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
Hallo. Ich werde meine Emotionen heute unter Kontrolle halten.
Okay.
Aber nur, wenn meine Uhr piept.
Yeah. Ja. Ich werde mich diesbezüglich schwer tun, gerade bei Equilibrium. aus dem Jahr 2002, über den wir heute sprechen, von Kurt Wimmer. Mhm. Blöder Name, ehrlich gesagt, aber ich glaube, im Englischen kommt er noch so ein bisschen schlechter rüber als im Deutschen, aber gut, Kurt Wimmer. und wir sprechen über Cube aus dem Jahr 1997 von Vincenzo Natali, sein Spielfilmdebüt. Das ist wiederum ein Regisseur, den ich sehr schätze und der hat auch einen schöneren Namen, aber darüber reden wir ja gleich. Wie geht's dir denn so?
Grundsätzlich hoffentlich gut. Man hört es vielleicht ein ganz kleines bisschen an meiner Stimme, dass ich mich noch mit der Erkältung rumschlage. Ja, aber die Tests waren negativ, von daher.
Es kommt der Tag, an dem man das nicht mehr dazu sagen muss.
Ja,
toll. Oder man sagt einfach, mein Test ist eigentlich immer positiv. Und wir alle dauerhaft positiv sind. Naja, also toi, sag ich mal. Ne? Und wenn es sich besser wird, müssen wir dich einfach hier in den Würfel stecken. Damit du uns den ja nicht auf den Leib rücken kannst. Genau, Cube aus dem Jahr 1997. Vincenzo Natali ist der Regisseur. Spiel mit Maurice Dean Wint, Nicole de Beur, Niki Guardani. Oh Gott, ich tue mir echt schwer mit der Aussprache der Schauspielerinnen und Schauspieler, weil ich kenne die ja fast alle nicht, außer Nicole de Beur. David Hewlett spielt mit Andrew Miller, Wayne Robson und in einer ganz kleinen Rolle, bevor er im Eierschneider landet zu Beginn, Julian Richings als Alderson. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auch noch mal die aktuelle Cabinet of Curiosities Folge gesehen bei Netflix von Vincenzo Natali, wo eben auch David Hewlett und Julian Richings mitspielen und fand das ganz süß, dass er mit den beiden noch mal was gemacht hat.
Na Gott, so wahnsinnig viele Schauspieler gibt es vielleicht auch in Kanada nicht.
Ja, er ist ja mittlerweile relativ erfolgreich. Also er hat sich ja lange genug so im kanadischen Independent-Filmbereich rumgetrieben und ein paar ganz coole Sachen gemacht. Aber mittlerweile macht er auch wirklich große Stoffe für Netflix und inszeniert Folgen hier von Hannibal und Westworld und Peripheral und ist gut aufgehoben im Fernsehen, glaube ich.
Also sagen wir mal, wenn man sich halt Cube so anguckt, dann kann man auch ein bisschen verstehen, warum. Mhm. Und das meine ich nicht mal despektierlich, sondern eben wie man mit wirklich wenig Budget aber dann doch was machen kann, was sehr, sehr gut aussieht. Ich glaube, sowas kann man im Fernsehen gut gebrauchen.
Ja. Wo war ich? Vincenzo Natali, ich liebe Vincenzo Natali und ich glaube, seine Filmografie gibt auch noch ein, zwei Titel her, über die wir in Zukunft mal sprechen sollten. Ich bin ja relativ heiß drauf, irgendwann mal über Splice zu reden, weil der hat mich im Kino damals total weggehauen, aber vielleicht bin ich damit auch alleine, wir werden sehen. Wenn wir dann darüber reden, jetzt reden wir erstmal über Cube und über Cube schreibt Moonshade, da ist er ja wieder. Endlich. Hey. Auch bei uns im neuen Jahr angekommen.
Das ist schön, ich freue mich.
Ja, Moonshade schreibt bei der UFDB, 6 Personen erwachen in einer würfelförmigen Kammer, ein Polizist, eine Ärztin, eine Mathematikerin, ein Konstrukteur, ein Autist und ein Ausbrecherkönig. Die Kammer hat an jeder der 6 Wände eine schleusenähnliche Tür, doch wenn man diese öffnet, kommt man nur in einen weiteren, fast identischen Raum. Zusätzlich sind in einigen der Räume auch noch tödliche Fallen eingebaut, die Eindringlinge zerschneiden, mit Säure verätzen, etc. Die 6 Menschen wissen nicht, wo sie sind, warum sie dort sind und wie sie dorthin gekommen sind. Ohne Hinweis auf den Sinn ihres Aufenthalts müssen sie sich auf ihr Überleben konzentrieren. konzentrieren und so arbeiten sie zusammen, um aus der Falle zu entkommen. Ich höre hier mal auf und ich finde so die Inhaltsangabe von Moonshade, die ja total akkurat ist, gibt trotzdem einen leisen Hinweis darauf, weil warum man den Film, glaube ich, lieber gucken als beschreiben sollte.
Ja, ja, das ist richtig, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, ich hatte ihn damals gesehen auf einer ganz seltsamen, ich möchte mal sagen, Bootleg? Kann man das so nennen? Also irgendeine merkwürdige Scheibe.
Jeglicher Straftatsaspekt dieser Sache ist verjährt. Also
natürlich, nein, ich habe sie geliehen bekommen von einem Bekannten, den ich. Nein, ernsthaft, ohne Scheiß. Irgendjemand, den ich kannte, hat ihn mitgebracht aus was, Indien, Thailand, sonst wo, wo man sowas irgendwie an der Straßenecke kaufen konnte. Sah nicht aus wie abgefilmt oder sonst irgendwas, sondern also hatte schon richtig Hand und Fuß, diese Scheibe. Ich hatte halt vorher halt eine ganze Menge davon gehört und kannte genug Leute, die ihn ganz, ganz, ganz toll fanden. Ich vermute mal im Zuge eines Fantasy-Filmfest-Auftritts oder sowas, weil ich glaube, das ist immer so ein, also der Film ist einfach so ein Kandidat genau für solche Outlets. Genau, und ich fand ihn auch ganz toll, stellte aber auch beim zweiten Mal gucken, als ich mir dann einige Jahre später dann die Blu-ray gekauft hatte, noch mit Hypercube mit dabei, stellte ich fest, es ist schon so ein bisschen One-Trick-Pony. Ne? Also wenn man weiß, worauf es hinausläuft, ist es nicht mehr so ganz, das packt es mich nicht mehr ganz so sehr.
Ja, ja.
Aber es macht schon Spaß, trotzdem noch weiter zu gucken. Und genauso ging es mir jetzt beim, praktisch, ich glaube vermutlich beim dritten Mal, sehen wieder, dass ich irgendwie denke, ja, ne, ich meine, ich weiß ja, was passiert, ich weiß, worauf, ich kann mich an so eine Sache noch normalerweise gut erinnern und wusste die ganze Primzahlengeschichte und ach nee, doch nicht und die Schuhe, die von Würfel zu Würfel geworfen werden und die Fallen und was nicht alles, die ganze, der Twist ist nicht das richtige Wort, aber sagen wir, das überraschende Ende.
Ja.
Und so, all diese ganzen Sachen waren mir noch sehr präsent, von daher, das ist offenkundig nicht der Grund, warum ich mir dann sowas angucke. Aber dennoch sage ich halt, dass der Film mir Spaß macht und dass ich ihn gerne gucke, alle paar Jahre mal, weil ich glaube, die sehr bedrückende Stimmung und die Art und Weise, wie eben Nathalie das mit geringem Aufwand schafft, umzusetzen, mich doch reichlich beeindruckt.
Ja, ja, mich auch. Und ich stimme den allen Punkten zu. Wir konnten das Filmgespräch fast abschließen, weil ich habe dem
gar nicht. War schön, mit dir zu sprechen.
Ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich möchte auch ergänzen tatsächlich, dass zu deinem One-Trick-Pony-Kommentar tatsächlich, dass ich irgendwie schon weiß, worauf es hinausläuft. Ich habe den Film jetzt, glaube ich, ich habe den deutlich öfter als dreimal gesehen, bestimmt 5 oder 6 Mal. Ich habe ihn damals in der Videothek ausgeliehen, dann auf DVD gekauft. Ich habe immer noch die DVD im Regal, keine HD-Variante. Aber die reicht mir auch. Es ist kein Film, den ich mir angucke für die tollen Bilder. Aber den Film, den ich mir eben angucke, weil er so im besten Sinne für mich auch vergessenswert ist. Das heißt, ich habe schon noch irgendwie sowas dunkel im Hinterkopf mit Primzahlen und so weiter. Und ja, da ist der Typ am Ende, der eben am Anfang der im Eierschneider landet und die Schuhe werden von Raum zu Raum geworfen. Und ich weiß eben auch noch um eine überraschende Wendung, die eben Quentin, den Polizisten, betrifft. Aber ich habe einen Großteil des Restes vergessen. Und ich bin tatsächlich immer so auch bei 1, 2 Toten immer relativ überrascht, dass sie dann sterben. Zum Beispiel, ich vergesse grundsätzlich auch beim 4., 5., 6. Wiedersehen, dass der sogenannte Ausbrecherkönig Ren gleich zu Beginn stirbt. Ja. Weil in den habe ich immer relativ große Hoffnung und dann segnet er eben das Zeitliche nach dieser Säureattacke und liegt da mit ausgefressenem Gesicht. Und ich denke, ach stimmt, ja, richtig, das war's ja oder so. So geht's mit ganz vielen Momenten in diesem Film.
Ja, mir interessanterweise gar nicht. Also ich konnte mich an fast alles erinnern, wie grafisch tatsächlich das weggerotzte Gesicht war, daran konnte ich mich nicht erinnern. Aber dass Rennen relativ schnell weg ist, das wusste ich noch. Ich wusste auch noch ziemlich genau, wie Holloway abtritt und so weiter und so fort. Wie diese ganzen Sachen, ich glaube, bei mir war es dann eher so ein kleines bisschen, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie unsympathisch alle sind.
Ja, richtig.
Weil man ja doch mit den Figuren mitfiebert. Und auch das ist durchaus eine Leistung, die nicht unerwähnt bleiben sollte. Eben einen Haufen dermaßen nach Kotzbrocken in Szene zu setzen, bei dem man aber trotzdem nicht möchte, dass ihnen was Unangenehmes zustößt, weil die Vorstellung, dass irgendjemand so etwas Unangenehmes zustößt, so unangenehm ist, dass man sich nicht mehr den Leuten wünschen möchte.
Die Menschen sind schlimmer, die Situation ist noch schlimmer, ja, tatsächlich.
Ja, wie gesagt, aber es ist, ja, auch das ist natürlich sehr, sehr clever, weil dem Film wird ja, glaube ich, von Kritikerseite relativ häufig angelastet, dass die Dialoge irgendwie zu sperrig seien, ja, und die schauspielerischen Leistungen vielleicht ein bisschen unter der Erwartung bleiben und sowas. Finde ich alles gar nicht mal so sehr, muss ich sagen. Also vor allem nicht unter der Prämisse, dass es von 1997 ist. Es ist ein Niveau, was sich so oder so ähnlich auch in den Outer Limits oder in der Twilight Zone vielleicht finden,
ja,
lassen würde, was ja auch passt, weil die Story da auch ganz gut aufgehoben wäre. Und aber was ich halt wirklich clever finde, ist, wie es Nathalie gelingt, uns am Anfang halt die Figuren nahe zu bringen durch die Angst, durch die Ungewissheit, und dann aber eben auch zeigt, wie halt dieses Rätselspielchen, das sie da gezwungen sind, an ihnen nagt, sodass langsam aber sicher die ihre unangenehmeren Seiten, ich möchte gar nicht sagen ihre wahren Seiten, aber sagen wir mal die nicht ganz so sozial kompatiblen Seiten halt hervortreten.
Ja. Ne.
Es ist nämlich selten, ich finde das immer so komisch. Wir hatten uns darüber schon mal unterhalten, auch glaube auch gerade so im Zusammenhang mit Walking Dead und sowas, wie in Filmen halt gerne mal die schlechte Gruppendynamik,
ja,
dazu dient, um das Drama irgendwie voranzutreiben.
Ja.
Und dass ich hatte aber mehrfach schon erwähnt, dass ich immer etwas unwahrscheinlich finde, dass die Leute, die sich in solchen Gefahrensituationen befinden, sich niemand zusammenreißen würden. Ja, und sagen wir mal, ähnlichen Ansatz fährt Cube ja auch, aber hier finde ich es nachvollziehbar.
Mhm.
Also unter merkwürdigen Grund kann ich halt total verstehen, warum jemand, der eben vorher noch Todesangst hat, jetzt aber was ähnliches wie eine Aufgabe bekommt, einen Höhenflug kriegt.
Ja.
Also damit meine ich gar nicht Quentin, ich meine damit Levin.
Ja.
Tatsächlich. Die eben eingeführt wird als kleines verhuschtes Mädchen und dann irgendwann halt total von oben herab und pissig ist, weil sie die einzige ist, die eben da so halbwegs Ahnung von Mathematik zu haben scheint.
Mhm.
Und sich dann eben ihrer Position als diejenige, die dafür sorgt, dass die anderen nicht sterben, offenkundig bewusst wird.
Ja.
Und ich finde diese Charakterisierung tatsächlich ganz spannend. Weil sie hat ja gar nicht mal so Unrecht. Aber ist das tatsächlich der Umgang, den man da pflegen sollte? Vermutlich nicht. Naja, aber wie gesagt, das macht der Film halt an einigen Stellen, und ich finde das tatsächlich den mittlerweile interessanteren Teil. Weil ich komme natürlich für die Fallen und für die ausgefrästen Gesichter, aber ich bleibe halt für das menschliche Drama.
Ja, ja. Okay, mir geht's ein bisschen anders tatsächlich. Also ich komme auch fürs menschliche Drama, aber ich komme primär für die Thriller-Spannung, für die fiesen Fallen tatsächlich. Weil mir die Figuren, du hast ja bereits angedeutet, nicht so wichtig sind. Ich komme nicht wirklich an sie ran, sie sind relativ flach dargestellt. Ich finde interessant, dass sie eben einige von ihnen so überraschende, sie nehmen überraschende Wendungen, ist völlig, völlig verquer ausgedrückt, aber sie handeln unerwartet. Sie tun Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Manchmal eben in positiver Art und Weise wie hier Eleven, und dann tun sie eben Dinge wie Quentin, nämlich komplett Gaga Gugu gehen. Und das finde ich zum Beispiel komplett merkwürdig tatsächlich. Also diese Wendung mit Quentin, nicht mal so sehr die erste, wenn er sich dann als Bad Boy entpuppt und Holloway in den Tod stürzen lässt. Übrigens hier spoilergefülltes Filmgespräch, also jetzt wahrscheinlich sag's zu spät.
Nach dem Spoiler.
Ja, sag ich direkt nach dem Spoiler. Aber wir verraten das Ende noch nicht, aber werden es vielleicht gleich tun. Das finde ich doch irgendwie so in Ordnung oder einigermaßen nachvollziehbar. Aber wenn er dann eben wieder auftaucht, wie ja jeder Slasher-Film-Show gegen Ende mit blutverschmiertem Gesicht und dann irgendwie glubschäugig grinsend da steht und sich erhebt über den Rest der Truppe, denke ich mir auch schon, oh, das ist schon so ein bisschen zu, mir ein bisschen zu viel.
Ja,
es ist ein bisschen zu viel. Und da offenbart sich eben auch dieser naheliegende Kritikpunkt, den ich genau wie du nicht so wahnsinnig streng sehe. Das Schauspiel ist okay, es ist zweckdienlich, es ist in Ordnung, es ist auf gutem Fernsehserienniveau, und ich glaube, wenn man heute von Fernsehserien redet, haben die Leute eben Serien wie die gerade von mir genannten Hannibal, Westworld und sowas im Kopf. Nee, ich meine Fernsehserien in den 90ern, genau wie du gerade erwähnt hast, das Outer Limits Remake, sowas. Also auf dem Niveau befinden wir uns, wenn ich sage Fernsehdarstellerkünste. Und ja, alles in Ordnung. Also ich mag Cube wirklich sehr gerne. Ich finde, das ist eine tolle Fingerübung, gerade so in Bezug auf, mit Blick auf Vincenzo Natalis spätere Schaffen. Mir fällt schwer, wahnsinnig tiefgründige Filme über den zu sagen, tiefgründige Dinge über den Film zu sagen. Aber ich habe Spaß daran, auch beim 7. oder 8. oder 9. Mal. Und ich finde toll, wie geradlinig und ökonomischer seine Geschichte erzählt, dieser Hook zu Beginn, wo der Typ zerschnetzelt wird.
Ist ganz.
Du willst einfach aber du willst sofort, du willst wissen, wie es weitergeht. Und der Film lässt ja nichts anbrennen. Dann kommen diese ganzen Figuren reingestolpert. Wir haben 5, 6, 7, 8 Minuten. Dann weißt du im Grunde alles, was du über die Figuren wissen musst. Und los geht's. Und das ist schon cool gelöst, muss ich sagen. Wenn man schon nicht viel Geld hat und eher überschaubaren Cast und keine großen Stars und keine riesigen Spezialeffekte, dann sollte man genauso einen Film machen. Hier sind die Regeln und los geht's. Und dann sind die Regeln dehnbar natürlich im Laufe des Films, ja.
Also offenkundig hatten sie ja einen Mathematiker mit an Bord, der uns halt der so ein bisschen drauf geguckt hat, dass eben die ganzen Berechnungen noch stimmen und so. Ich finde es, auf der einen Seite finde ich es etwas frustrierend, dass wir eigentlich nie so richtig rausfinden, wie dieser Cube funktioniert.
Hm.
Also selbst wenn wir dann eben so, sagen wir mal, innerhalb dieser Hülle, die eben von Worth gebaut wurde, sind und da eben sehen, wie ein Cube da quasi wie ein Fahrstuhl hin und her fährt. Wir sehen keine Drahtseile, wir sehen keine Zahnräder oder sonst irgendetwas, das auch nur ansatzweise erklären würde, wie das funktioniert. Man könnte sich natürlich vorstellen, dass das mehr oder weniger funktioniert wie so eine Art Rubik's Cube oder sowas.
Ja.
Nur mit halt deutlich mehr Zellen. Aber der Film gibt sich nicht die Mühe, das zu tun. Er erschlägt, die Mathematik in diesem Film ist so ein bisschen wie Technobabble in Star Trek, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Es soll sehr clever klingen und vielleicht ist es das ja sogar, aber soll mich als Zuschauer erstmal erschlagen.
Ja.
Praktisch mir das Gefühl geben, oh, ich würde da nicht rauskommen, weil so clever bin ich nicht.
Mhm.
Und dass sie dann eben Regeln aufstellen, die sie dann brechen, was aber Teil des Plots ist,
ja,
dass sie im Prinzip jemanden haben, finde ich dann wiederum auch durchaus recht löblich. Ne?
Ja.
Auf die Art und Weise müssen sie können eigentlich im Prinzip zu jeder Zeit was anderes behaupten und damit sich selber irgendwie ihre Story frisch halten. Es macht die Sache aber auch nicht leichter, ihr zu folgen, habe ich das Gefühl. Und aber ein oder zweimal hatte ich eben auch so das Gefühl, naja, das ist jetzt so ein bisschen. Ist ein bisschen fies. Ja. Immer dann, wenn wir denken, oh, jetzt haben sie was rausgefunden, wie sie überleben können. Erstmal die Schuhe, ach nee, doch Gas.
Ja.
Ja, und so. Oder dann eben nicht nur hier Motion Sensor, sondern auf einmal praktisch per Lautstärke und sowas. Und wenn immer sowas passiert, denke ich mir, okay, das ist. Scheiß was auf Regeln. Wir machen, was immer uns gerade gefällt, glaube ich.
Ja, aber ist das nicht ein Problem, was sich erst beim wiederholten Sehen offenbart? Ist es etwas, was du auch schon so empfunden hast, als du den Film zum ersten Mal gesehen hast?
Nein, um Gottes Willen nicht. Nein. Beim ersten Mal habe ich einfach Blut und Wasser geschwitzt, glaube ich, weil
ich so aufregend. Ja, ich finde das ziemlich hochspannend, den Film, ja.
Ja.
Ja, Star Trek Technobabble, übrigens nettes Stichwort, weil Nicole de Bear, die übrigens der Grund war, also der wandelnde Grund war, warum ich mir den Film ausgeliehen habe, weil ich wusste, dass sie mitspielt, spielt hier Esri Dux in der letzten Folge von Star Trek Deep Space Nine. Nicht die allerbeliebteste Figur unter Star Trek-Fans, aber ich wollte sie mal erwähnt haben. Und also ihr Name wurde der Film relativ prominent beworben. Ich kann mich nicht daran erinnern, ob er vorne auf der Videohülle klebte, aber er war zumindest hinten drauf genannt. Da stand dann irgendwie in Klammern Star Trek Deep Space Nine oder so. Und ich dachte, ah, okay,
guck's. Ja, dieser komischen Bootleg-Fassung, in dem ich das erste Mal gesehen habe, war Julian Richings vorne drauf.
Ja.
Dachte, oh, der ist aber schnell raus aus dem Film.
Ist ein Gesicht, was sich einprägt. Das ist der Grund, warum wahrscheinlich Victor Pascoe irgendwie der wandelnde Zombie in Friedhof der Kuscheltiere vorne auf jeder Friedhof der Kuscheltiere vorerst pappt, obwohl er nur im Film vielleicht netto 10 Minuten zu sehen ist, aber man erinnert sich immer an ihn, ne? Coole Filmfresse. Also genau, und er hat auch Alderson ist auch ziemlich toll. Dass er überhaupt einen Namen hat, wusste ich gar nicht. Für mich ist er einfach immer nur der Typ, der am Anfang zerschnetzelt wird. Aber
ich glaube, man sieht seinen Namen auf seinem Dings, wenn der Blutstreifen sich da quasi so manifestiert.
Ja. Das ist eine gute Idee und wurde ja auch immer in verschieden guter, hoher technischer Perfektion in anderen Filmen auch mal irgendwie adaptiert. Ich weiß nicht, ob The Cube der erste Film war, der auf diese Idee kam. Aber der Gag taucht in Resident Evil später nochmal auf von Paul W.
Ich glaube, das erste Mal habe ich sowas gesehen in Johnny Mnemonic, worüber wir schon gesprochen haben.
Stimmt. Und der war kurz vorher, ne?
95, glaube ich.
Ja.
Da wird Udo Kier auf die Art und Weise zersäbelt.
Sehr schön. Und damit, ja, hat ja auch ein bisschen Verbindungselement zu Equilibrium, über den wir danach reden, wo es auch.
Auch das ist richtig,
mindestens eine so ähnliche Szene gibt, ja.
Ja.
Ja, ich fand das damals ganz nett, aber es war eben auch noch eine andere Zeit. Wie gesagt, ich habe den Film Ende der 90er erstmals gesehen und ich war auch noch ein bisschen leichter zu beeindrucken. Das ist auch tatsächlich immer so meine größte Sorge, wenn ich Cube wiedersehe, ist, wie gut haben sich die Effekte gehalten und kommen da Momente, bei denen ich womöglich sage, so, ouch, das sieht jetzt aber doch nicht so gut aus, weil es gibt eben ein paar Computertricks, es gibt ein paar Make-up-Effekte, die nicht perfekt sind, aber ich finde, zumindest in der Fassung, die ich gesehen habe, das war jetzt ganz deutlich gesagt, keine HD-Fassung, sah das alles immer noch okayisch aus.
Also, ja, ich denke auch. Also auch meine Fassung, ich glaube, es ist keine Blu-ray, sondern DVD. Aber ich finde, das hat sich gut gehalten, aber auch deswegen, weil eben es steht halt nicht so sehr im Vordergrund. Ne? Also man sieht halt deutlich, wo ist das Geld gelandet. Das ist halt vorne bei Aldersons oder Aldersons Abgang, bei Rens Kopf.
Ja.
Und da muss ich schon anfangen nachzudenken. Ja, also viele andere, natürlich, sind mal hier die Pixar aus der Wand und so eine Sachen, ja. da haben wir halt schon noch ein paar Effekte und auch, weiß ich, vielleicht die Flammenwerfer, die sich da rausschieben. Ne? Aber ich meine, größtenteils, ich meine, es ist ja auch so haben sie es ja gemacht. Sie haben halt einen Cube gebaut und einen halben, ja, damit sie da irgendwie eine Kamera noch hinstellen können.
Ja.
Und vermutlich, um einfach noch ein Gegenstück zu haben, falls man halt durchs Loch guckt.
Ja.
Ansonsten ist es halt ein Raum, in dem sie halt die Farben wechseln. Und ich meine ganz ehrlich, anders hat Doctor Who 50 Jahre auch nicht die Tricks gemacht. Mhm. Es funktioniert. Da die Prämisse, und die Prämisse ist eben eine gute, es hergibt, haben sie ja ihr Geld praktisch wirklich sehr, sehr gut angelegt. Und das nochmal, Hut ab, das ist wirklich echt
gut. Ich wollte gerade sagen, das sollte man wertschätzen, denn wir haben auch, ich glaube, im Rahmen dieses Formats schon über Filme gesprochen, wo wir beide das Gefühl hatten, oder zumindest einer von uns, oh Gott, ich glaube, da übersteigt die Ambition vielleicht auch einfach die technischen Möglichkeiten, die budgetären, personellen, wie auch immer, Ressourcen, die der Filmemacher, die Filmemacherin zur Verfügung haben. Und ich finde es natürlich hier auch gut, dass sich Natalie und seine Co-Autoren einfach für einen Stoff entschieden haben, der genau das leisten kann, was das Budget eben hergibt. Deswegen, es sieht alles tipptopp aus im Rahmen des Möglichen. Das, was gezeigt werden soll, wird adäquat gezeigt. Die Digitaleffekte sind zwar anno 97 da und die sind mitnichten perfekt, aber sie haben zum Beispiel gesagt, wir machen das irgendwie, wir wenden keine Digitaleffekte in Verbindung, zumindest bis auf ein, zwei ganz kurze Ausnahmen mit menschlichen Körpern an, sondern zeigen, wenn dann irgendwie was computeranimiert ist, eben nur Kuben, die durch die Gegend fahren oder diesen Aufzugsschacht. Und das konnte man eben auch Mitte der 90er schon wunderbar am Computer herstellen, ohne dass da irgendwelche ästhetischen Brüche dann auch auffallen würden. Also echt tipptopp. Ich bin sehr, sehr zufrieden.
Ja, durchaus. Ich wollte noch ganz kurz erwähnen, ich musste ein oder zweimal ein bisschen an Abwärts denken.
Ja, warum nicht?
Zwar natürlich, klar, die zugrunde liegende Handlung ist natürlich eine völlig andere, aber es sind ein paar wenig Leute, die auf sehr engem Raum eben ihre Probleme auswälzen und gleichzeitig versuchen, eben möglichst nicht umzukommen. Ich find halt hier im Gegensatz zu dem deutschen Film, über den wir ja auch schon gesprochen haben, haben wir hier halt den Spannungsfaktor einfach auch deswegen noch, weil sich eben das halt von Würfel zu Würfel halt zieht und eben nicht nur raus aus der Kabine, weil da gibt's ja auch genug Spannungen, wenn sie versuchen da irgendwie aus dem Schacht rauszukommen. Aber hier ist halt praktisch wirklich jeder einzelne Schritt, den sie machen, ist potenziell tödlich für mindestens eine der Personen. Und das Ganze hat eben auch gleichzeitig eben auch noch so eine Computerspielkomponente.
Ja, klar.
Ich habe Portal nie gespielt, aber so
in das
so
in solltest etwas, du, meine
ja,
Güte.
Ja, ich weiß. Aber so in etwas stelle ich es mir vor. Woran ich ab und an mal denken musste, war Impossible Mission.
Mhm.
Also nicht Mission Impossible, sondern Impossible Mission, wo man eben auch durch so ein Secret Underground Lair geht und halt von einem Raum zum nächsten und dann quasi rausfinden muss, also welche Puzzleteile muss man, glaube ich, finden, Computer ausschalten, sonst irgendwas. Und in jedem Raum ist immer irgendetwas Gemeines. Irgendwie Roboter, die Elektrizität abschießen oder irgendwelche Kugeln, die einen sofort kaputt machen und sowas. Und also, aber so dieser ne, dieser Ansatz, ich habe mich da wiedergefunden in irgendeiner Form.
Ja.
Und es funktioniert tatsächlich ganz gut. Und spätestens, wenn sie eben dann doch nochmal rausfinden, dass es eben einen Ausgang geben muss und sie eben ein Ziel haben, ein klares, steigert es die Spannung dann eben auch nochmal. Mhm. Zumal wir eben zu dem Zeitpunkt eben wissen, die sind alle, haben alle keine Kraft mehr, sind alle ausgedörrt und haben mittlerweile sich auf keine Ahnung, vielleicht ein Drittel dezimiert ihrer Ursprungsanzahl und ein paar handfeste Psychos darunter. Das wird eben auf einmal sehr, 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 sehr ernst. Also noch ernster als vorher. Und tatsächlich, ich musste den Film kurz anhalten, weil ich es kaum ausgehalten habe bei dieser ganzen Geschichte mit dem sehr, sehr stillen Raum, ja, wenn sie rüberhangeln müssen.
Ja.
Das nagte an meinen Nerven. Und dann, ich dachte danach, okay, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden, aber der ganze Schlussakt, und ich gebe dir ja recht, wenn Quentin dann wieder zurückkommt, das ist schon sehr cheesy, aber in irgendeiner Form auch verdient, weil jetzt ist es eben auch so ein Outlet für die Spannung des Films vorher.
Ja,
Und so. Ein etwas unwürdiger Abgang für Worth und Levin, aber gut. Dafür die Blutschmiere an der Wand fand ich dann schon wieder einen netten Zug.
Ich fand das auch sehr, sehr gut gelöst tatsächlich, ja. Mir gefallen auch diese etwas obszöneren, ordinäreren Aspekte des Ganzen. Der Film ist eben, es ist im Grunde ein mathematisches Rätsel, aber es nimmt sich nicht so ernst wie vergleichbare Low-Budget-Stoffe wie Primer von Shane Carruth, den ich auch empfehlen kann, der vielleicht auch irgendwann ja aufschlagen wird, wer weiß. Aber es ist, also das heißt, der Film bietet gar nicht so viel für den Kopf, wie er zu Beginn vorgibt oder vortäuscht. Und ich muss erstmal, ich glaube, ich bin einfach immer so ein bisschen hinten an mit meiner Wahrnehmung. Ich erwarte, glaube ich, immer noch bis zuletzt, weil ich auch, wie gesagt, bei jedem Wiedersehen das meiste vergessen habe, dass der Film dann am Ende doch schlauer ist, als er ist. Und das ist er eben am Ende einfach nicht und bietet einfach nur noch großen Geisterbahn-Horror. Und das ist okay, das ist total okay. Ja. Aber jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, denke ich mir, ah ja, wirklich, muss das jetzt sein? Muss jetzt Quentin den Jason Voorhees machen und nochmal aufstehen und dann irgendwie da in der glubschäugig stehen und ha, 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 ich bin noch gar nicht tot. Vielleicht muss er das. Also so ich glaube, so ein Filmemacher ist einfach Nathalie auch. Und ich bin ja mittlerweile ein relativ großer Fan. Ich mag Splicer, gehe in Cypher gerne. Ich mochte die Sachen, die er vor allem für Hannibal gemacht hat, super gerne. Mhm. Und ich glaube, er liebt einfach auch diesen Dreck.
ja, doch. Ja, aber Dreck mit.
Ja, ja, total.
Ja, ja. Und das ist, weil das muss man ihm ja auch durchaus lassen. Wie gesagt, bei all dem Budget-Schwierigkeiten und all das Ding hat Stil. Hm. Na, es sieht wirklich gut aus für das, was es ist. Und ich würd Cube definitiv nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählen, aber es ist durchaus auch einer, der mir ab und an mal durch den Kopf kommt. Ich hatte ihn auch schon 3 oder 4 Mal im Kopf als Vorschlag fürs Bahnhofskino. Wird nie einer meiner Lieblingsfilme, aber nochmal, Hut ab. Es ist ein guter Film.
Ja. Es ist nicht der Lieblingsfilm, ich würde auch nicht sagen, der kommt jemals auf irgendeine Liste drauf, aber er ist für mich schon persönlich sehr bedeutungsvoll, weil er einfach noch so am Ende dieser Phase steht meines Lebens, in der ich regelmäßig in Videotheken unterwegs war und eben auf Sachen stieß, von denen ich gar nicht erwartet hatte, dass sie am Ende des Tages auch noch gut sind, wo ich relativ undifferenziert mir auch einfach noch Dinge auslieh aufgrund ihres Cover-Artworks oder irgendein Namen, in dem Fall hier Nicole Le Bair drauf stand und ich mir sagte, ach stimmt, die kenne ich doch aus meiner Lieblingsserie oder so. Ich glaube, ich bin mir nicht mal so sicher, ob die Deep Space Nine Folgen zu dem Zeitpunkt überhaupt in Deutschland schon gelaufen waren.
Ja.
Aber man kennt einen Namen und leiht sich den deswegen aus. Oder irgendjemand auf dem Schulhof hat gesagt oder sonst wo. Ich wollte mich gerade Ende der 90er noch in der Schulzeit platzieren, aber da war ich auch schon längst nicht mehr.
Das ist mir gerade
aufgefallen.
Für mich ist es weniger Ende als vielmehr mittendrin dieser sehr, sehr kurzlebigen Phase Fantasy-Filmfest-Zeit. Ja. War ich ja auch schon ewig nicht mehr, aber wir hatten ja auch schon mal gesprochen über die Boondock Saints, hatten wir geredet, und über Drop Dead Gorgeous und sowas. Also auch alles so Filme, die ich halt so in diesem Rahmen, auch in diesem Zeitraum gesehen habe, die eben ehrlicherweise niemand anders gesehen hat. Und da habe ich mir schon so ein bisschen dann drauf gefeilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist, was im Übrigen eigentlich eine ganz gute Überleitung für unseren zweiten Film des Abends wäre. Weil ich habe nicht mehr so wahnsinnig viel zu Cube zu sagen.
Nee, wäre es. Und mit Drop Dead Gorgeous und Boondock Saints hast du natürlich auch 2 erklärte Lieblingsfilme von mir genannt.
Ich weiß.
Ja, Nee, ich habe gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, außer kurze Notiz, die ich mir gemacht habe. Ich finde die die Referenzierung von James Bond sehr cool und vor allem eben, dass es dass hier Man with the Golden Gun, also einer der ausdrücklich schlechteren oder weniger angesehenen Bonds zitiert wird.
Ich mag den.
Ja, ja, hier wird Remember Scaramanga, das ist irgendwie wie bei dem auf der Insel, sagt dann irgendwie Quentin und outet sich damit als Filmbuff, was ich auch sehr sympathisch fand und dann irgendwie umso unsympathischer, dass er sich dann eben als Bad Guy entpuppt, aber und auch so ein typisches Spät-90er-Ding, wovon ich immer so retrospektiv davon ausgehe, was ich als falsch dann erweist, dass ich glaube, dass The Matrix so im englischsprachigen Kino etabliert hat, diese furchtbaren Wuschgeräusche, wenn sich die Kamera bewegt. Das gefällt mir gar nicht. Ich stolpere jedes Mal drüber, wenn sich die Kamera bewegt und
Also ich bin ja relativ sicher, dass das Anime inspiriert ist.
Ja, ja, deswegen sage ich im englischsprachigen Kino. Ja,
ja, ja, klar. Was ich cool finde, weil wenn wir dabei sind, dass der vorbeifahrende Zug da irgendwie in den Film integriert wurde. Ja. Das hatte ich gelesen, dass das Set halt gebaut war in der Nähe von der Eisenbahnstrecke und sie dann eben einfach die Soundeffekte von den vorbeifahrenden Zügen in den Film integriert haben als Geräusch des sich bewegenden Cubes. Und ich finde das irgendwie cool. Das ist auch eine schöne Idee.
Sehr, sehr hübsch, ja, auf jeden Fall. Und ja, lass uns über Equilibrium reden. Und ich ergänze noch gerne, mir geht's genauso wie dir. Und vielleicht ist es auch so eine Alterssache. Ich habe tatsächlich auch diese Szene mit Kazan, dem autistischen jungen Mann, der da eben still sein muss im Schweigeraum, als so spannend empfunden, dass ich es wirklich fast unerträglich fand. Also ich weiß nicht, ob ich pausiert habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber tatsächlich auch, ich dachte, oh Gott, früher habe ich sowas besser ausgehalten einfach.
Ja, ja, ja.
Und hier, ich habe, wie gesagt, ich habe den Film zum fünften oder sechsten Mal gesehen, ich sollte es besser wissen und trotzdem war das so.
Vielleicht, okay, das vielleicht auch nochmal gesagt. Ja. Ich hatte ganz kurz ich guckte mir Andrew Miller als Kazan halt an. Achso, im Übrigen, vielleicht, falls das noch nicht ganz klar geworden ist, die ganzen Leute sind benannt nach Gefängnissen.
Ja.
Ne, sind Quentin und Kazan Kazan in Russland und Holloway ist in England, glaube ich. Und Rennen halt natürlich auch in Frankreich. Und ja, fand ich jedenfalls ganz hübsch. Jedenfalls hatte ich mir die Frage gestellt, wie stehe ich eigentlich zu Andrew Millers Performance? Weil ich es immer ein bisschen schwierig finde, Leute eben mit entsprechenden Eigenschaften halt von Leuten darstellen zu lassen, die sie nicht haben. Vielleicht zu seiner Ehrenrettung, er arbeitet als Lehrer mit autistischen Schülern und so, also von daher.
Also du guckst dir nicht einmal im Jahr Rain Man an oder sowas.
Da bin ich auch nicht mehr so richtig sicher, wie ich dazu stehe. Vielleicht müsste ich das mal ergründen.
Ach du. Also zu der Frage, da ich es tatsächlich aus meiner Kindheit und Jugend ja nicht anders kenne, ich meine, die Frage hat sich überhaupt nicht gestellt, glaube ich, bis vor 5, 6, 7 Jahren, als zum ersten Mal überhaupt so solche Sachen in Frage gestellt wurden. Ehrlich gesagt, bin ich da relativ schmerzbefreit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe tatsächlich, es gibt so Punkte, die tun mir dann schon weh. Ich habe zum Beispiel mal einen Fernsehfilm gesehen, wo der Typ, der den letzten Bullen auf Sat.1 spielt, dann eben so einen rollstuhlfahrenden Polizisten spielt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du den Typen vor im Kopf hast, der doch den Lukas, den Lokomotivführer im neuen Jim
Clark-Film. Ja, so ein bäriger.
Ja, genau, das ist dieser bärige, bullige, gut aussehende Typ, also wirklich ein Schrank von einem Mann in diesem Rollstuhl und flitzt damit durch die Gegend und nimmt dann eben Spuren am Tatort auf und er ist kein Hund, aber er sammelt Spuren, genau, für ermittlerische Zwecke. Und ich denke mir, nee, also das ist zu viel. Oder wenn Florian David Fitz hier in Vincent will mehr, auch dieser junge, gut gebaute, attraktive junge Mann dann irgendwie da.
Ja.
Aber ich muss sagen, in 9 von 10 Fällen, ganz ehrlich, lass Dustin Hoffmann hier den Rainman spielen. Das ist.
Ich glaube, ich habe das erste Mal da ernsthafterweise drüber nachgedacht, als bei Wayne's World, wenn er sich was an die Augen wirft und meint, die hätte nie schreiben und lesen gelernt und unten steht Oscar-Scene.
Ja.
Es ist halt, weißt du, kannst du noch so ein großartiger Schauspieler sein, also vor ein paar Jahren war es halt noch so, in dem Moment, in dem du einen Menschen mit Behinderung gibst, kriegst du den Oscar.
Ja,
das finde ich halt das Dramatische an der ganzen Geschichte vor allem.
Das ist jetzt sehr weit weg vom Thema, aber ich muss ja sagen, dadurch, dass ich eben in den letzten 2,5 Jahren überwiegend mit Menschen mit Behinderung gearbeitet habe und ich eben festgestellt habe, auch bezüglich dieser Diskussion über solche Fragen, darf man das, soll man das, kann man das, dass deren Antwort darauf ist, We Don't Give a Fuck, denke ich mir auch, warum sollte es mich kümmern? Es interessiert wirklich keinen.
Okay.
Mediale Repräsentanz ist wichtig, will ich damit sagen. Also beziehungsweise ich will nicht das Gegenteil behaupten, aber eben nicht als cooler, rollstuhlfahrender Bulle in einem ZDF-Fernsehfilm. Das wollte ich damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, sondern man will repräsentiert werden. Und ich glaube, das will jeder von uns als echter Mensch mit echten Problemen, mit einer spezifischen Lebenswelt und nicht als blödes Abziehbild, um dann am Ende des Tages sagen zu können, hey, guck mal, wir haben auch eine gebehinderte Person als Protagonistin unseres neuen, spannenden Freitagabend-Krimis. Aber eigentlich ist auch egal, ob die gebehindert ist, weil, hey, das ist der letzte Bulle und den kennt ihr doch von Z1.
Sie machen es halt größtenteils nicht falsch, habe ich das Gefühl. Ne? Weil es ja eben auch durchaus ein nicht unwesentlicher Plotpunkt ist und all das, denke ich mir, ist es okay-isch. Aber ich habe es auch gar nicht als Kritikpunkt gemeint, es ist etwas, was mir einfach durch den Kopf gegangen ist. Ich dachte so, okay, wie stehe ich denn jetzt dazu?
Ich finde das gut. Wir sind sensibilisiert für diese Themen, trotz unseres relativ hohen Alters. Und genau, ich habe mir auch solche Gedanken gemacht. Ich habe dann diese Gedanken auch ganz genauso schnell wieder verworfen. Aber ich finde es gut für uns und von uns und hier selber uns mal auf die Schulter geklopft, dass wir überhaupt an sowas denken.
Kein anderer tut, genau.
Ja. Andere Podcast-Hosts machen das nicht. Also nicht in unserem Alter. Die sagen hier, fuck it, alles ist gut. 80er Olé, alles geil damals hier. 90er. Werbeblock sollte man vielleicht heute mal hören, weil es gibt ein, zwei Ankündigungen, aber erstmal Daniel.
Ja.
Adina Fox, was macht die so im neuen Jahr?
Die bereitet ganz viele neue Sachen vor. Ich bin gerade dabei, die dritte Ausgabe komplett zu überarbeiten, damit sie nämlich auch in dem kommenden zweiten Sammelband, sagen wir mal, ihren angestammten Platz einnehmen kann. Das heißt also praktisch der Sammelband, der zweite und das neue Heft wird kommen. Parallel arbeite ich noch an dem achten Heft. Hoffentlich auch dieses Jahr fertig. Mal gucken. Bis dahin gibt's natürlich alinafox.de. Da kann man noch die alten Hefte kaufen und auch noch den ersten Sammelband. Und die Hörspiele. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn der eine oder die andere auch im neuen Jahr da so ein kleines bisschen unterstützen würde, weil ansonsten kann ich den ganzen Scheiß nicht mehr machen.
Tut dies bitte und unterstützt es auch gerne anderswo, nämlich bei Patreon. Ja, richtig gehört, wir sind ab sofort oder ab nächsten Monat, ab Februar nicht mehr bei Steady unterstützbar. Alle Infos dazu gibt es auch in einem entsprechenden Blogbeitrag unter steady.fm/Bahnhofskino. Kann man das gerne nachlesen über die Gründe, warum wir unsere Steady-Kampagne nicht weiterfahren und auf Patreon umsiedeln und unser ganzes Bonusprogramm so ein bisschen umschichten, warum sich auch das Bahnhofskino thematisch so ein bisschen verkleinert, aber trotzdem eben qualitativ gut bleibt, sehr gut bleibt, exzellent bleibt, möchte ich sagen, und warum es eben in Zukunft auch für kleineres Geld noch mehr Goodies gibt. Andere Goodies, und die eben auch dazu führen, dass ihr ab der kommenden Folge, wenn ihr uns bei Patreon mit einer sehr, sehr kleinen Spende monatlichen von gerade mal 2 Euro plus Mehrwertsteuer unterstützt, zum Beispiel in Zukunft alle Folgen eine Woche vorher hören könnt. So auch die nächste Woche. Nee, erstmal kommt eine Bonusfolge nächstes Mal. Genau, die übernächste reguläre Folge. Will aber auch heißen, für alle andere Menschen, die sagen 2 oder 4 oder sonst wie viel Euro ist mir alles zu viel, will ich nicht, ist das total okay. Es gibt 1000 gute Gründe, diesen Podcast nicht zu unterstützen. Unter anderem eben, weil man Geld ausgeben muss für andere Sachen, die wichtiger sind fürs Leben. Und dann macht man das eben nicht und dann kann man immer noch alles hören. Bloß dann eben eine Woche später.
Ja, genau.
Ihr verpasst gar nichts so oder so und danke an alle Menschen, die uns bereits unterstützen oder darüber nachdenken, dies zu tun. Alle Links in den Shownotes. So, klingt fast wie geübt, war es aber nicht.
Aber ich bin ein bisschen stolz.
Ja, nur einmal verhaspelt. Puh. Ich mag den Teil nicht. Ich mag den Teil lieber, wo wir über Filme sprechen. Und obwohl ich mit dem vorherigen ein bisschen Beef habe, ich habe das ja bereits angekündigt, nochmal ein Beef mit der heutigen Folge ist, wir sprechen über 2 Filme. Einen davon mag ich sehr, das ist Cube. Einen davon mag ich gar nicht, das Equilibrium. Aber ich befürchte, Equilibrium bietet so viel mehr Gesprächsstoff.
Das denke ich auch. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein ganz hervorragender Moment, wo wir eben nicht einer Meinung sind. Weil ich mag Equilibrium sehr gerne.
Und die Mehrheit des Internets, also zumindest in meiner Bubble. Ich habe bei Letterboxd nochmal geguckt, weil ich dachte, naja, Equilibrium, meine Wahrnehmung war, der lief mal im Kino, also nicht hierzulande. Ich habe den während meines Studiums in Glasgow gesehen und im Kino gesehen. Das war ein seltenes Vergnügen, weil ich glaube, das konnte man hierzulande nicht. Und hatte überhaupt keinen Spaß daran. Niemand hatte Spaß daran, mit dem ich im Kino war. Und ich bin jahrelang mit dem Bewusstsein durchs Leben geschritten. Kein Mensch mag diesen Film, kein Mensch redet darüber. Und dann gucke ich so in meine Letterbox-Bubble und stelle fest, 3, 4, 5 Sterne Bewertung aller Orten. Kaum jemand mag diesen Film nicht. Und ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht, von euch enttäuscht da draußen, von mir enttäuscht. Weil ich finde den total doof. Und ich fand den immer noch ziemlich doof. Also ich bin nicht mehr ganz so streng mit dem Film, aber wir werden darüber reden. Aber ja. du magst ihn deutlich lieber, sagst du.
Ich mag ihn deutlich lieber, ja. Ich habe ihn logischerweise auch nicht im Kino gesehen, weil ich war nicht in Glasgow. Ich habe ihn empfohlen bekommen. Hm. Wir waren auf einer Party, muss also knapp nach der DVD-Veröffentlichung gewesen sein. Also was, sagen wir mal vielleicht 2004, also 3 oder 4 halt, so in dem Sinne. Und halt ein Kumpel erzählte halt von diesem Guncutter-Ding, was ja eben durchaus ein großes Thema des Films ist. Keine Ahnung, er erzählte halt eine ganze Menge und fand das irgendwie alles ganz, ganz klasse. Und ich hörte so mit einem halben Ohr zu und dachte so, okay, wovon redest du da eigentlich gerade? Ja. Vor allem, weil ich das Wort Cutter nicht verstanden habe. Ich dachte, er meinte Cutter, also ja. C-U-T-T-E-R.
Natürlich.
Ne? Und nee, er meinte halt natürlich
wie Jim Cutter, bloß eben mit.
Genau, Namen. Das ist ja. Genau diese Bewegungsabfolge halt. Genau, und er erzählte das halt eben, dass es eben alles auf dieses Pistolenspiel halt angesetzt. Ich dachte mir, das ist auch eine ziemlich bekloppte Idee. Aber er fand es halt ganz, ganz toll ich glaube, der Kumpel ging damals sogar so weit zu sagen, dass ihn das mehr begeistert hat als die Matrix-Filme. Ich, okay, jetzt wird's interessant. So, und hab mir dann halt logischerweise den Film angeguckt und das war mir auch damals schon bewusst, dass das jetzt, sagen wir mal, doch arg hyperbolisch war. Ja, aber der Film hat mir trotzdem sehr gut gefallen, dazu bei mir. Das ist aber auf jeden Fall ein interessanter Ansatz und der Stil gefiel mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich mochte die Bilder, ich mochte die Designs tatsächlich sehr gerne. Christian Bale, der damals ja nun noch gar nicht so wahnsinnig bekannt war, mit Ausnahme von American Psycho.
Ja, und Empire of the Sun von Spielberg, also als Kinderdarsteller, ja.
Eben wollte ich gerade sagen, Henry V. war ja auch, so ist ja nicht, ne? Aber sagen wir mal, es ist halt Jahre vor seinen Zusammenarbeiten mit Nolan zum Beispiel.
Oh, Daniel, was für ein schöner Mann, muss ich einfach mal sagen. Unglaublich, ja. Ne? Was für ein Gesicht, verdammt nochmal.
Wie gemeißelt, inklusive seiner Warze auf der Nase. Aber unfassbar. Ja. Nee, ist also schon, also ich dachte, das sieht schon alles verdammt gut aus. Und ganz besonders, und das ist jetzt, sagen wir mal, glaube ich, der persönlichste Teil des Abends, ganz besonders angetan hat es mir seine Uhr.
Mit den 2 Zifferblättern?
Ja, die hatte ich. Die hatte ich jahrelang getragen. Ich fand die so cool. Mhm. Ich fand die so unglaublich cool. Mhm. Und habe die zu Weihnachten geschenkt bekommen, also eine Jahr. Und habe die dann wirklich mehrere Jahre angetragen, wurde vielfach darauf angesprochen. Mittlerweile ist im Keller. Aber das ist, glaube ich, so meine persönliche Historie mit Equilibrium. Ich habe ihn aber schon lange, 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 lange nicht mehr gesehen und ich war, weil du ja auch eben sehr, sehr skeptisch warst, ich hatte ihn auch schon einige Male erwähnt als Bahnhofskinofilm, du hast immer abgelehnt und deswegen habe ich gesagt, oh, ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, ob ich nochmal gucken will, weil ich möchte eigentlich nicht, dass er mir nicht gefällt. Mhm. Muss aber sagen, der Film hat mich halt sofort wieder ganz, ganz stark reingezogen. Ich finde es zwar immer noch lustig, dass es wieder einer von diesen Filmen ist, wo man die Uhr auch mit beiden Ziffernblättern danach stellen kann, wann Sean Bean abtritt. Diesmal sind es 18 Minuten. Und genau, aber ich merkte halt wirklich, die erste Stunde verging wie im Flug und ich war wirklich ganz, ganz, ganz stark involviert in den ganzen Film. Gegen Ende raus, dann verliert er mich so ein ganz kleines bisschen, aber wird nie schlimm. Kein Meisterwerk, ganz bestimmt nicht, aber ich mag ihn.
Ich glaube, wir treffen uns irgendwo. Ich glaube nicht in der Mitte, weil ich glaube, dafür ist einfach deine Wahrnehmung zu positiv gefärbt und meine tendenziell negativ. Aber ich finde den ja auch nicht furchtbar. Ich bin sanfter geworden im Film gegenüber, milder gestimmt. Vieles, was ich darin sehe, gefällt mir auch ganz gut. Ich kann auch dem Film nicht absprechen, zum Beispiel, dass die Action kompetent inszeniert ist. Er ist eben schon sehr, sehr, sehr offensichtlich vom Erfolg von Matrix inspiriert. Deswegen ist natürlich der Kommentar mit besser als die Matrix-Filme. Es ist auf 2 Ebenen für mich nicht nachvollziehbar. Erstmal, weil ich den Film eben gesehen habe, bevor die Matrix-Sequels rauskamen. Deswegen irgendwie zu sagen, besser als die Matrix-Filme war für mich von meiner Warte aus Quatsch gewesen, kann ich ihn
nachvollziehen. Vielleicht meint er auch nur den ersten, ich weiß nicht.
Wenn er den ersten meint, ist es Quatsch. Wenn er die Sequels tatsächlich meint, ich würde sagen, warum nicht? Fairer Punkt. Die Sequels sind ziemlich schlecht für dich, der Matrix. Zumindest die hier Reloaded und Revolutions. Ja. Kann ich nicht mal irgendwie was dagegen sagen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es Equilibrium in dieser Form nicht gäbe ohne den Erfolg von The Matrix. Weil das ist alles hier, die Mäntel, ist kein Bullet Time drin, die ganze Ästhetik, dieses faschistoides Regime, das uns in einer Art Bubble gefangen hält, Konstrukt, aus dem man auszubrechen hat, und Christian Bale als quasi Neo in dem Ganzen, der die Blaupille schluckt.
Er sieht ja auch so aus.
Ja, klar. Es ist offensichtlich davon inspiriert. Erstmal schon nicht schlecht, besser gut geklaut als schlecht kopiert. Nee, was wollte ich eigentlich sagen? Besser gut geklaut als
schlecht selbst gemacht.
Schlecht selbst gemacht, vermutlich, ja. Aber es ist eben nicht immer gut geklaut. Ach, der Film hat einiges Schönes und mehr Schlechtes, finde ich. Aber wir reden jetzt erstmal die UFDB-Inhaltsangabe vor und dann reden wir
weiter. Genau.
So. Geschrieben hat die UFDB-Inhaltsangabe Outlaw 666. Das ist auch so ein typischer UFDB-Name.
Das ist aber auch passend, weil ich glaube, Equilibrium ist auch so ein Edgelord-Film.
Ich glaube, ich wollte gerade sagen, Outlaw 666 ist, glaube ich, genau die Person, die Equilibrium abfeiert. Das ist nicht nur, ich habe auch durchaus sanftmütige Menschen zum Beispiel bei Letterboxd entdeckt, die dem Film 4 oder 5 Sterne geben, aber da sind eben auch einige dabei, die sagen, yo, geil, Knarren hier, Gesicht ab. In einer Zukunftswelt sind die Clerics Preston, Christian Bale und Partridge, Sean Bean, für die Auffindung und Vernichtung jeglicher Art von Kunstgegenständen verantwortlich. Nur so mit der Verabreichung einer emotionstötenden Droge namens Equilibrium. Nein. Prosium heißt, glaube ich, die Droge. Lassen sich Gewalttaten der Menschen vermeiden, doch Partridge kann sich der Verlockung der Kunstsicht verweigern und Preston muss sich entscheiden, wo er steht. Alles ist gut. Es ist ausnahmsweise meine Inhaltsangabe, die eigentlich nicht mehr verrät als die ersten 10 Minuten.
Ja, voll gut. Ja, sehr schön. Sehr gut.
Und suggeriert so ein bisschen, dass Sean Bean die zweite Hauptrolle spielt in diesem Film.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich las, dass Sean Bean damit dabei ist, war das auch der Hauptgrund, warum ich mir den Film auch dann ausgeliehen hatte. Hm. Weil Christian Bale hat mir nichts gesagt, Taye Diggs hat mir nichts gesagt, danach dann schon, aber Sean Bean war natürlich ein Name, der auch schon damals arg bekannt war. Mhm. Und genau, das war dann der Grund. Vielleicht noch zwischendurch erwähnt, dass Sean Pertwee mitspielt, als Vater. Sean Pertwee, der Sohn vom dritten Doktor, das ist schon wieder bei Doctor Who, John Pertwee. Und außerdem hat er Alfred gespielt in der Gotham-Serie.
Ja.
William Fichtner ist mit dabei. Prison Break, Armageddon hat er gemacht.
Den zweiten Batman auch mit.
Stimmt, da
ist zu Beginn bei der Bankraubszene.
Richtig, genau. Wird auch irgendwie von Joker angeschossen oder sowas. Ja. Genau. David Hemmings hat einen Gastauftritt.
Ja, interessant, ne?
Ja, ich habe ihn nicht erkannt.
Ich habe ihn auch nicht erkannt.
Dominic Purcell ist wohl auch drin. Auch
Prison Break.
Ja. Genau. Ich habe ihn auch nicht gesehen oder erkannt. Und als Betty Angus McFadden. Fadian, schwierig zu sagen. Und Emily Watson natürlich.
Robert the Bruce in Braveheart. Richtig. Und Emily Watson natürlich, meine Wahrnehmung von Emily Watson war, als ich den Film im Kino gesehen habe, 2002 noch total geprägt von Breaking the Waves, dem Lars von Trier Film. Und da wird sie ja dermaßen gedemütigt. Das wäre so ihre Durchbruchrolle. Und da muss sie Stellan Skarsgård befriedigen und 100 andere Männer und ein typischer von Trier-Film, so gute Laune und am Ende stirbt sie an der Massenvergewaltigung.
Na klasse.
Und Entschuldigung für den Spoiler, aber guckt euch den Film nicht an, er ist albern. Emily Watson, ich bin immer dankbar dafür, wenn sie nicht gedemütigt wird in einem Film, und ich bin also ganz dankbar hier für diese Rolle, die sie hier spielt, und sie ist auch für mich einer der positiven Aspekte des Films, beziehungsweise ihre Rolle, weil dass sie tatsächlich über die Klinge springt, das hat mich überrascht, und überhaupt die ganzen Überraschungen gegen Ende, die haben mich so ein bisschen mit dem Film versöhnt, weil ich fand den halt relativ vorhersehbar, auch sehr, sehr
manipulativ.
Ja, manipulativ und auch schmal, so in seiner erzählerischen Ambition. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass dieser ganze Stadtkomplex irgendwie von Menschen bevölkert wird, deren Leben ich wirklich nachvollziehen kann. Was machen die da außer zugedroht rumlaufen? Aber so durch Taye Diggs und Emily Watson und Sean Bean, also alle, die Leben reingebracht haben, für die war ich dankbar.
Ja, ich meine, Den Punkt wollte ich sowieso aufgreifen, deswegen passt es mir gerade ganz gut. Ich meine, Kurt Wimmer macht sich natürlich an einigen Stellen relativ einfach, indem er halt referenziert bis dort hinaus.
Ja.
Ne, wenn er eben die zugedruckten Arbeitszombies da durch die Gegend wanken lässt, dann muss man natürlich unfreiwillig sofort an Metropolis denken, okay, zum Beispiel. Wenn man klar, die Tetragrammaton-Fahne sieht natürlich aus wie ein Hakenkreuz. Die Tatsache, dass er halt ganz viel in Berlin gedreht hat, hier bei mir um die Ecke am Flughafen oder der ganze Komplex rund um den Flughafen, am Olympiastadion und all das, hat natürlich auch sofort Assoziationen, dass hier nicht Big Brother ist, sondern Father und all diese ganzen Geschichten fahren halt 451 und was nicht alles da so drin vorkommt, innerhalb der ersten paar Minuten, ist jetzt eben halt nicht hochgradig originell, aber er macht sich damit eben sehr, sehr einfach, uns halt einzuführen in eine Welt, in der eben solche Fragen eigentlich gerade gar nicht wirklich gestellt werden müssen, weil wir wissen ja, in was für einer Welt wir da sind. Ja? Und das heißt, er kann sich, ich weiß nicht, ob es dem Film gut tut, vermute ja nicht so, aber er kann sich halt ein kleines bisschen zurücklehnen und sagen, so, jetzt hab ich etabliert, worum es hier geht, ihr kennt das alles. Und jetzt kann ich mich mit anderen Sachen beschäftigen. Und das tut er ja dann auch. Also auch da ist durchaus, da bin ich ja sehr kritisch mit dem Film, zu hinterfragen, wie weit ihm das gelingt und wie er es tut. Aber ich verstehe den Ansatz, weil ich damit, glaube ich, nur gesagt habe. Mhm. Diese Referenzpunkte dienen ihm halt als Ausgangspunkt. Weil ich finde, der Film ist ansonsten sehr, sehr, sehr vollgestopft. Ich glaube, das tut dem gar nicht so wahnsinnig gut, dass er in seinen unter 2 Stunden so viel Dinge verhandeln will, die er dann letztendlich nur sehr marginal überhaupt abklappert. Mhm. Das Ganze, weil ich auch denke, jetzt haut er das noch rein. Jetzt gibt's noch die 1984er Prolls in den Außenbezirken. Mhm. Dann gibt's eben, dann gibt's noch die ganze Geschichte mit Prestons Kindern. Dann haben wir eben noch die ganze Untergrundbewegung, die da eben buchstäblich im Untergrund lebt. Und wir sehen davon genau 2 Räume. Der Film ist halt sehr, 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 sehr vollgestopft mit diesen ganzen Sachen. Und eigentlich wirkt das fast eher so, als hätte er eine 10-teilige Serie draus machen müssen,
ja,
wo das sich das so nach und nach und nach langsamer sicher ergibt. Und er versucht halt diese Abkürzungen zu nehmen, indem er sagt, ja, wie gesagt, Brave New World, kennst du? Ja, hier hast du.
Ja.
Und jetzt gehe ich von da weiter. Ja, und das ist verständlich.
Ich wünsche, ich könnte es auch so ein bisschen wohlwollender betrachten, diese ganzen inhaltlichen wie ästhetischen Anknüpfungspunkte, die hier Wimmer herbeizitiert und die einfach so als, ja, quasi so als Abkürzung dafür verwendet werden, um jetzt irgendwie nicht in epischer Breite auszuwälzen, wie es dazu gekommen ist, wo wir sind, wie dieser faschistoide Kleinstaat da entstanden ist und warum die Leute das tun, was sie tun und diese Droge schlucken und so. Ich meine, dafür reicht eben Voice-Over und eine entsprechende Ästhetik. Du hast ja bereits so die wegweisenden Punkte da genannt, die Flaggen und die ganze Nazi-Architektur und so, die wir da gezeigt kriegen und die Rhetorik. Finde ich cool, eigentlich auf dem Papier, weil kleines Budget und man hat eben nicht die Möglichkeiten, da große Vistas zu zeigen und irgendwie hier sind die Kriege von Anno dazumal und dann irgendwie Flashbacks zu irgendwelchen eindrucksvollen Schlachtenszenen und so, Dritter Weltkrieg und Pipapo. Deswegen eben, ja, Bilder von Saddam Hussein, Stalin, zerstörten Gebäude, eine Voice-Over-Stimme, ein bisschen Text, die sagt, ja, hier, bla bla bla, Gefühle sind böse, deswegen schlucken alle diese Droge. Und das ist okay. Aber dann hätte ich mir an irgendeiner Stelle eben gerne einen Punkt gewünscht, an der ich nachvollziehen kann, warum dieser Stadtstaat, in dem die da alle leben, Libria, so funktioniert, wie er funktioniert. Weil auch in den Filmen, auf die er eindeutig verweist, THX, 1138, Brazil, Metropolis hast du erwähnt, genau, Blade Runner, das sind ja alles so rein von der Ästhetik und vom Setting her vergleichbare Szenarien.
Das ist alles Cyberpunk oder dystopische Geschichten.
Richtig. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, die Leute haben eine Aufgabe, die haben was zu tun. Ich sehe zwar nicht von jedem und jeder Einzelnen, was die genau für einen Beruf ausüben, aber die führen eben echte Leben. Und wenn eben da Deckard zu Beginn im Blade Runner da in Chinatown sitzt und seine Nudeln schlürft und ich sehe, irgendjemand hat die zubereitet und jemand anders gegenüber verkauft, weiß ich nicht, Glückskekse, dann habe ich das Gefühl, die Leute haben was zu tun. Und hier sehe ich eben außer Christian Bale und die paar Bürokraten und eben Tay Diggs, die ihn umgeben und Sean Bean, eigentlich nur Zombies rumlaufen, von denen ich mich immer frage, warum genau tun die das? Die schlucken freiwillig diese Droge und lassen sich zumüllen mit Sätzen durch Megafone wie, was ist das? Prosium ist das Opiat der Massen. Ihr müsst Prosium schlucken. Und ich denke mir, ja? Im Ernst? Klingt wenig attraktiv.
Ja, ja, das ist durchaus
und dann richtig. Ist der ganze Untergrund nur 10 Leute groß. Der Untergrund müsste größer sein als der Overground, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, es ist, vielleicht ist der Film doch etwas inkonsequent. Es ist nämlich tatsächlich mein persönliches Beef mit dem Stoff. Diese ganze Geschichte mit der unterdrückten Gefühlswelt ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um dem Ganzen mal einen anderen Twist zu geben. Ja, weil wir jetzt die ganzen dystopischen Sachen, die wir ja nur schon mehrfach erwähnt haben, das kennen wir, müssen wir vielleicht in regelmäßigen Abständen auch immer mal wieder hören, aber wenn man was Neues draus machen will, ist es gar nicht so schlecht, halt da auch mal einen anderen Ansatz zu finden. Die Gefühlswelt da als Ansatz zu nehmen, ist nicht das Allerverkehrteste. Aber dann ist der Film inkonsequent in seinem Umgang damit. Weil sie versuchen im Prinzip, und auch da versucht er sich eben wieder in Abkürzungen, sie versuchen Gefühlswelt im Prinzip durch den Konsum von Kunst darzustellen. Das ist eine Abkürzung. Deswegen haben wir da Musik, wir haben Gemälde, wir haben Yeats-Gedichte und keine Ahnung, Snow Globes und
die Mona Lisa.
Deswegen sagte ich ja gerade Gemälde und all diese gesamten. Ne, es ist Abkürzungen. Ja. Okay, na gut, ist gekauft. Aber das können ja nicht die einzigen Gefühle sein, die unterdrückt werden. Ne? Ich meine, was ist mit Angst? Was ist mit Eifersucht oder mit überhaupt diesen oder Schadenfreude? Ich meine, Taye Diggs, der angeblich der kälteste Bastard jenseits von Christian Bale ist, ist nur am Feigen. Ja. Der grinst von einem Ohr zum nächsten. Ja. Vermutlich auch zum Ohr von Christian Bale bei der Gelegenheit. hat Ambitionen und was nicht alles. Sind das nicht auch alles Gefühle?
Ja, natürlich.
Ja? Ich meine, da ist der Film wieder ganz gut. Das ist Angus McFadden, also hier der Vice Counselor.
Ja, DuPont. DuPont,
genau. Ja. DuPont oder wie auch immer. Dass der eben offenkundig eben die Droge nicht nimmt, sehen wir ja alleine dann, wenn er irgendwie seinen Tisch befingert und sowas. Gar nicht blöd.
Ja.
Aber eben wie jetzt der andere Cleric sollte meiner Meinung nach anders funktionieren. Und Taye Diggs ist halt komplett losgelassen von all den Regeln, die der Film halt sonst so aufstellt. Offenkundig hat Preston ja Kinder. Dazu bedarf es ja irgendeine Form von Gefühl. Also will sagen, muss ja jetzt nicht Liebe sein, ja, aber zumindest halt beim Zeugungsakt werden Gefühle ja nun mal offenkundig notwendig.
Das geht auch alles ohne, wenn man will.
Naja, aber ich meine, Schmerz ist auch ein Gefühl. Also von daher, weißt du, das ist so die Frage, was wird jetzt hier als unterdrücktes Gefühl tatsächlich beschrieben, weil der Film geht nie so weit.
Wir wissen ja nicht, wann das spielt und wie lange das schon läuft mit der Droge. Wir wissen eben nur, der dritte Weltkrieg ist vorbei, das kann 50, 100 Jahre in der Zukunft sein. Vielleicht hat er auch einfach in der Kabine einen Becher gewichst und der Rest hat irgendwie da.
Also selbst dafür braucht er Gefühl.
Ja, brauchen Männer für sowas Gefühl?
Ja, mindestens an der Spitze. Aber grundsätzlich damit habe ich ein Problem.
Ja.
Tatsächlich, dass die Emotionen, wie sie hier beschrieben werden, im Prinzip auf Spock-ähnliche Distanzierung im Prinzip reduziert wird.
Das ist ein super Punkt, ja.
Da denke ich mir, an der Stelle hätte es eben keiner Abkürzung bedurft, sondern eine etwas genaueren Erklärung, welche Gefühle eigentlich tatsächlich zu welchem Zeitpunkt wie unterdrückt werden durch diese Droge. Weil das ist mir auch beim allerersten Mal, dass ich den Film mal angeguckt habe, ist mir das bereits aufgefallen, dass ich das inkonsequent finde.
Ich glaube, dafür hätte es einfach einer etwas differenzierteren Zeichnung dieser Welten, der wir da leben, bedarf. Ich glaube, es gäbe durchaus rein theoretisch gesellschaftliche Systeme, die auf dieser Basis, wir sedieren einen Teil der Massen und ein gewisser Teil, sagen wir mal so, des herrschenden Regimes, der herrschenden Schicht, die agieren eben auch teilweise gefühlsbasiert oder kontrollieren das eben auch unter Zuhilfenahme ihrer Gefühle. Und wir lassen, keine Ahnung, den unterdrückten, sedierten Massen einmal pro Woche die Freiheit auch mal auszusetzen mit ihrer Droge. Und machen dann hier sowas, was hier, wie heißt diese Horrorfilmreihe, wo sie einmal im Jahr morden dürfen in der Nacht?
The Purge.
The Purge. Lassen die einmal im Jahr The Purge veranstalten oder sowas. Also das ist für mich tatsächlich The Purge, so hirnrissig wie das Konzept für manche klingt, für mich eine nachvollziehbarere dystopische Fiktion als das hier, weil ich glaube, das kann einfach so nicht funktionieren. Es ist so unattraktiv. Ich glaube, gerade in so einer Postpandemie komischen Zeit, in der wir leben, hat sich eben gezeigt, das lässt sich auch nicht umsetzen. Vielleicht bin ich auch deswegen doch mal extra kritisch, weil wir eben sehen, alle Leute, die sich unterdrückt fühlen oder denen nur gesagt wird, ihr müsst jetzt übrigens was tun, um irgendwie für das Allgemeinwohl, die gehen auf die Straße und brüllen rum. Wir dürfen ja den Mund nicht mehr aufmachen, uns wird ja der Mund verboten. Und das funktioniert so. Also, nee, also ich finde die Welt, in der die leben, nicht glaubwürdig. Und dazu hätte es echt nicht mal viel gebraucht, außer vielleicht ein bisschen jemand, der den Erklärbär spielt, der sagt, wie es dazu gekommen ist, dass Menschen irgendwie frei. Weil im Grunde, du nimmst ja jetzt nicht nur den möglichen Straftätern, Mördern, Räubern, wie auch immer, bösen Menschen die Möglichkeit, Böses zu tun, sondern du nimmst ja auch den 99,9% rechtschaffenden Menschen die Möglichkeit, Gutes zu tun und Lust zu empfinden und Freude zu empfinden und mit Vergnügen Kind zu zeugen.
Beispielsweise, ja. Ja, ist richtig, genau. Ich meine, nochmal, das ist mein persönlicher Beef, aber das ist auch vermutlich der einzige Beefpunkt, den ich so habe, weil ansonsten freue ich mich tatsächlich, weil ich finde, in den 18 Minuten, in denen Sean Bean drin ist, ist er großartig. Ich sehe ihn wahnsinnig gerne und dazu bin ich.
Er ist so lieb,
und ich meine, weil Christian Bale kann eben einfach mal wie kein zweiter halt ein wie nannte ich es vorhin, kalten Bastard spielen.
Ja.
Ne, das macht er ja oft und gerne. Ich wünschte langsam, er würde mal was anderes machen, aber
ich glaube, da siehst du die falschen Filme, ehrlich gesagt.
Das mag durchaus sein. Ich habe auch schon lange nichts mehr mit ihm gesehen, ist mir vorhin auch durch den Kopf gegangen. Aber ich mag es halt, wenn er zum Beispiel am Rad dreht, wie in American Psycho zum Beispiel. Das finde ich, so sehe ich ihn eben auch sehr gern. Genau, aber ihn halt zu sehen, gerade eben in Tandem mit Sean Bean ganz am Anfang, funktioniert eben so wahnsinnig gut, weil er eben so eine Maske als Gesicht hat und Sean Bean halt im Hintergrund. Man sieht ihm an, wie sehr er sich halt zurückhalten muss, um da halt mitzumachen. Das funktioniert so gut. Also praktisch wirklich bis zu dem Moment, wo Sean Bean halt abtritt quasi.
Es geht.
Es ist eine sehr, sehr lange Intro-Sequenz, aber sie funktioniert aus meiner Sicht eben sehr, sehr gut, weil sie ist sehr, sehr stylisch. Es ist
sehr abrupt, nicht? Ich hätte ihn einfach gerne länger gesehen. Vielleicht hatte man Sean Bean einfach nur für 2 Drehtage.
Möglich.
Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Zeit gewünscht. Der sitzt eben sofort, die haben diese gemeinsame Mission auf Christian Bales Geheiß, also Prestons Geheiß, wird die Mona Lisa abgefackelt, bei der man übrigens sehr, sehr gut sieht, dass es ein Druck ist und kein echtes Gemälde. Aber
das ist wohl wahr.
Das ist
der zweite Film diese Woche, den ich gesehen habe mit der verbrennenden Mona Lisa.
Ja. Ich habe den gleichen Film gesehen, ja. aber schon letzte Woche. Den fand ich besser. Aber na gut, was wollte ich sagen? Ja genau, wir haben dieses Szenario und danach sitzen sie eben im Auto und wir haben gerade Minute 4 oder 5, ich habe nicht die Zeit genommen und schon blättert Sean Bean in diesem Gedichtband von Yates und sagt, ach ja, ich habe das mal hier irgendwie mitgenommen, weil irgendwie der Abfacklungsdienst oder wie auch immer da, der Spurenvernichtungsdienst.
Ja. Der baut manche Scheiße,
genau. Der baut einfach nur Scheiße. Die Entseuchung, die Entsorgung, wie auch immer. Und wir wissen eigentlich sofort auch durch seine doppeldeutigen Aussagen, ja, der ist Emo-Bean, der ist nicht mehr zu retten. Bale oder Preston muss ihn eben töten. Und das geht mir alles so ein bisschen zu schnell. Ich hätte eben gewünscht, dass wir daraus ein bisschen so ein Krimi-Rätsel gemacht hätten, dass er eben auf die Schliche kommen muss. Aber es ist so klar von Anfang an.
Ja, weil sie aber dringend Christian Bale relativ schnell zum Helden der Geschichte machen wollen.
Ja, das ist richtig,
Aber auch das finde ich wieder fast ökonomisch, weil ich hätte auch gerne Sean Bean länger gesehen, all das, aber weil er eben so gut ist in dem, was er tut, und das relativ ökonomisch eben erzählt ist, sind wir relativ schnell auch auf der Linie, auf der uns der Film gerne haben möchte. Mhm. Und ja, ich gebe absolut zu recht, es hätte auch gerne nochmal eine Viertelstunde länger dauern können, alles. Aber ich habe damit kein größeres Problem, außer dass ich ihn gerne länger gesehen hätte.
Ja, du hast ja auch recht.
Und danach haben wir dann eben, ich finde es eben tatsächlich ganz, ganz spannend zu sehen, wie eben Preston, obwohl er eben ja zu dem Zeitpunkt noch unter der Prosium-Droge halt steht, anfängt zu zweifeln. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend. Es ist mir jetzt eben erst beim dritten, vierten Mal gucken aufgefallen, dass er das im Prinzip, weil er ja auch sagt, dass er, nachdem er diese Dosis zerstört hat aus Versehen, dass er das eigentlich so nie macht in dieser Reihenfolge und seine Routine ja offenkundig sehr, sehr klar ist, dass es eben schon fast Absicht ist. Mhm. Ach was, okay, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich habe es vorher für einen Unfall gehalten, der ihn dann halt auf den Weg bringt, den er nur beschreiten muss im Film. Aber jetzt dachte ich ihm so bei mir, da sind schon die Anzeichen in irgendeiner Form gesetzt. Mhm. Und Das fand ich nur wieder ganz cool. Christian Bale macht einfach eine wahnsinnig gute Rolle. Figur meine ich in seiner Rolle. Ja. Ein Mann zu spielen, der Gefühle hat, aber so tun muss, als hätte er keiner, ist schon, das, man sieht ihm halt einfach auch an, dass ihm das schwerfällt, ehrlicherweise. Mhm. Ne? Und das ist ziemlich cool. Nochmal, woran das gemessen wird, ist, ja, da finde ich ja tatsächlich das rote Band, das er da befingert, noch ein bisschen nachvollziehbar als die Beethoven-Schallplatte. Mhm. Wobei ich allerdings ganz ehrlich sagen muss, ich finde auch ganz cool, wenn immer die Untergrundsachen gezeigt werden, dass das immer so eine ganz seltsame Mischung ist aus Retro und Kitsch und Hochkultur und sonst was. Die gesamte Bandbreite der Kunst und Kultur. Das finde ich tatsächlich ganz spannend. Darüber würde ich, glaube ich, nicht unbedingt heute, aber irgendwann mal länger nachdenken, weil es eben auch so ein bisschen damit zu tun hat, was ich vorhin sagte, eben auf welche Art und Weise werden eben diese Gefühle hier gezeigt und all das. Dass es keinen Unterschied macht, welche Art von Kunst du da konsumierst und so. Also, ich hab das Gefühl, auch an der Stelle macht der Film doch einiges richtig.
Der Hinweis darauf ist sehr gut, mir hat das auch gut gefallen. Und ich glaube, da bin ich auch über meinen eigenen Schatten gesprungen, weil ich mich daran erinnere, das beim ersten Sehen als total unglaubwürdig empfunden zu haben, dass da quasi hinter diesen vernagelten Wänden und Türen eben diese Räume haben, wo ungefähr alles so aussieht wie eben Muttis 50er-Jahre-Puppenstübchen.
Ja, ja.
Und zwischendurch steht dann eben irgendwie ein Gemälde von Matisse oder sowas. Mhm. Ja. Und ich dachte, ja, irgendwie doof, weil unglaubwürdig. Und dann wiederum dachte ich, nee, also gerade jetzt, wo man ob diese das so mitbekommt in den letzten Jahren oder sogar schon Jahrzehnten, dass die Welt gefühlt immer auf irgendeiner Retrowelle schwimmt und wenn die eine Retrowelle vorbei ist, ist die nächste und jetzt haben wir gerade die 90er aller Orten und Menschen fangen wieder an, irgendwie 90s Show und zu gucken und Britney Spears zu hören und also die Leute sind einfach, die sehen sich danach irgendwie sich in Zeit zurückzufühlen und dann ja genau wie diese ganzen in diesen ganzen Retro-Podcasts über Filme aus den 80er, 90er, aus ihrer Kindheit zu sprechen, zu sagen, ja, die sind alle geil, die sind unantastbar, wir wollen einfach nicht zugeben, dass einige von denen echt schlecht sind und auch schon immer waren. Nein, alles ist toll. Ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass dieses tief sitzende Bedürfnis der Menschen zu sagen, ich hole mir das 100. Back to the Future Merchandise und stell's mir in die Wohnung, weil war ein toller Moment in meiner Kindheit. Und genauso sehen diese Zimmer in diesem Film eben aus. Ja. Und das ist zwar unglaubwürdig, rein, was die interne Logik des Films betrifft, weil wie kamen die dahin? Wie konnten die das irgendwie so gestalten? Die stammen auch offenbar aus einer Zeit, die unglaublich weit entrückt ist von ihrer eigenen. Also wenn die irgendwie einen nostalgischen Bezugspunkt hätten der Vergangenheit, müsste der viel, viel näher an unserer Zukunft, an unserer Gegenwart, unserer Jetztzeit, nämlich den 2000ern oder Nullerjahren liegen. Mhm. Aber egal, drauf geschissen, weil was du sagst, ist absolut richtig. Es ist gut, dass sie es nicht nur auf diese Hochkultur fixieren, weil damit hatte ich am Anfang, glaube ich, so das Problem ist schwer zu viel gesagt, aber es hat mir ein bisschen Zahnschmerzen verursacht, eben, dass dieser Boden da aufgerissen wird zu Beginn und da liegt der halbe Inhalt des Louvres drin. Und ich dachte, okay, das ist die Gefühlswelt.
Ja, ja.
Ja, das ist sicher die Gefühlswelt oder das definiert das Gefühlsleben für einige wenige Leute, für die kulturelle und wirtschaftliche Elite, Leute, die sich's leisten können, nach Paris in Louvre zu gehen, dafür Geld auszugeben und sich umgeben mit schönen Dingen. Aber doch für 99% der Menschen nicht, denen ist doch die Mona Lisa scheißegal, ganz ehrlich.
Abgesehen davon, dass die Mona Lisa natürlich immer so in den 90ern genauso wie der Schrei oder sowas eben auch in jeder Studentenbude hing, ja, aber
Ja.
Es ist durchaus richtig.
Neben dem Fight Club-Plakat.
Ja, ja, ja.
Oder Pulp Fiction, ja.
Ja. Ich hatte Reservoir
Dogs. Aber du hast ganz vieles gesagt, was richtig ist. Und ich finde deswegen dankbar, ich bin dankbar dafür, dass du mich mit deinem wohlwollenden Blick darauf abholst, weil das, was ich als kritikwürdig sehe, nämlich zum Beispiel den frühen Abgang von Sean Bean, verkaufst du mir eigentlich als dramaturgisches Muss, weil Christian Bale relativ früh die Möglichkeit gegeben werden muss, sich zu rehabilitieren. Sonst funktioniert der Film nicht. Du hast ja vollkommen recht. Ich wünsche mir ein Krimi-Rätsel von 30 bis 45 Minuten, bis er Sean Bean, also Bale Bean auf die Schliche kommt. Aber dann wäre ja die Hälfte des Films vorbei und ich im Grunde Bale für uns als Figur unrettbar, unwiedergutmachbar. Wir würden immer auf ihn gucken als das Arschloch, was eine Stunde damit zugebracht hat, unseren eigentlichen Helden kaputt zu machen. Ja. Und es ist schon richtig, dass Sean Bean gar nicht so der Raum eingeräumt wird, auch der zeitliche Rahmen, um wirklich große Emotionen und Sympathiewerte in uns heraufzubeschwören, weil sonst würde Bale als spätberufener Held nicht mehr funktionieren. Von daher, Chapeau an dich für ganz viele Sachen, die du gerade gesagt hast.
Oh, vielen Dank.
Es gefällt mir nicht, aber ich glaube, es ist dramaturgisch sehr sinnvoll.
Ja, was mir auch jetzt beim Gucken aufgefallen ist, ich find's ein bisschen komisch immer noch, dass Preston zwar, er hat so sein Problemchen damit, eben dass die von ihm gerade geretteten Untergrundler dann erschossen werden.
Ja.
Aber da kann er sich ja noch ein bisschen zusammenreißen. Aber den Hund muss er retten.
Ich
meine, der Hund ist auch fucking süß, das ist ja nicht, aber ja. Dachte bei mir, okay.
Ich habe in anderen Filmen weniger Probleme mit der Gewalt, komischerweise. Tatsächlich, hier ist mir sehr aufgefallen, weil an einem Punkt, wo er eigentlich schon merkt, das ist alles nicht so cool, was ich mache, bringt er selber noch sehr, sehr viele Menschen um oder lässt Menschen umbringen oder zu intervenieren. Und ich meine, klar, das sind eben alles Motorradhelm tragende Nobodies, die da rumlaufen, die haben kein Innenleben, die sind nur Killermaschinen, aber es sind auch Menschen.
Das ist aber auch das Matrix-Problem, ne? Weil wenn Neo dann eben anfängt, eben die Matrix-Avatare von anderen Leuten, die in diesen rosa Bubbles da rumliegen, umzubringen.
Aber sind das nicht Agenten der Matrix, die da zum Beispiel in dieser Lobby da alle arbeiten, die erschießt die Wachmänner? Da
bin ich mir, ich hatte das nicht das Gefühl, ehrlicherweise. Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass, und selbst wenn, dann sind es ja Agenten, die in die quasi Körper von echten Menschen
einbringen. Das ist richtig,
Das heißt also praktisch, wie viele Tausende von Leute eben im Prinzip durch die, also in der realen Welt dann abgestoßen werden, weil Neo cool durch die Lobby ballern muss, ist, das fand ich schon damals ein bisschen doof, ehrlicherweise, aber sah natürlich gut aus, und hier haben wir es eben ähnlich, das Problem, dass er eben jetzt ja auch nur Leute eben umbringt, die eben alle unter der Droge stehen und eben ihren Job machen, macht die Sache ja auch nicht unbedingt besser, sieht aber auch gut aus.
Ich wollte nur ergänzen, also Bale spielt ja Preston, ein Grammaton-Cleric, und er ist halt dieser Supersoldat quasi, dieser Elite-Polizist, der dieses Gun-Cutter beherrscht und total seine Gefühle unter Kontrolle hat. Und Tay Diggs ist der Zweite. Sehen wir überhaupt noch einen Dritten? Und wieso hetzen die keinen anderen Grammaton-Cleric auf Preston, als sie eben merken, der dreht durch?
Das ist eine interessante Frage.
Gibt's denn nur zwei?
Also sagen wir mal so, es gibt ja diese Szene, wo DuPont eben mit anderen trainiert und denen kurz erklärt, was das Gun-Cutter eigentlich ist. Also von daher mindestens die 20, die da rumstehen, müsste es eigentlich noch geben.
Ist es okay, dass ich bei dieser Computeranimation so ein bisschen lachen musste? Also die war schon sehr, sehr putzig. So.
Die war putzig, ja.
Da fehlt ihnen einfach so ein bisschen das Budget. Ich fand lustig, irgendjemand, ein sehr wohlwollender Wikipedia-Autor oder Autorin hat geschrieben, dass man den Sets gar nicht mehr ansieht, wo sie gedreht wurden, weil sie mittels digitaler Tricktechnik so verfremdet wurden. Aber so, ich konnte fast jede bei jeder Lokalität erkennen.
Natürlich. Eine alte Kollegin von mir hatte damals in der Nähe vom Platz der Luftbrücke gewohnt und meinte in ihrer Mittagspause hätte sie tatsächlich Christian Bale gesehen, der auf der Parkbank sein Sandwich aß, weil offenkundig gerade Drehpause war und so. Aber zu dem Zeitpunkt wusste eben auch noch keiner, wer er ist, also nicht wirklich. Und genau. Es ist halt, klar, wenn man hier in der Stadt wohnt, dann kennt man natürlich diese ganzen Ecken. Muss aber auch sagen, sie sind gut in Szene gesetzt. Also am Anfang denke ich, ach Mensch, hier, ne, das ist doch Aufgang A vom Olympiastadion oder so.
Ja.
Aber irgendwann denkst du da eben einfach nicht mehr dran, weil es recht recht gut eingebunden.
Es kommt doch immer so ein bisschen auf die Auswahl der Lokalität, nur dieser tatsächlichen Locations, die man da auswählt, an. Ich finde, einiges kann man auch zeigen und das wirkt eben nicht lächerlich. Ich habe aber nur manchmal, wenn es eben so Lokalitäten sind, die man mit etwas ganz anderem verbindet, wie zum Beispiel, ich suche gerade nach dem Film Aeon Flux mit Charlize Theron, diese Live-Action-Verfilmung, ist eben zu 90% im Tierheim Berlin gedreht. Und wenn man mal da war, sieht man eben immer die Hunde da in den Käfigen, wenn man vor dem geistigen Auge oder die Katzen miauen, wenn die da langlaufen und wir müssen hier Charlize Theron irgendwie um die Ecke bringen und ich denke mir, okay, und neben dir kräht gerade ein Papagei. Und das passiert mir natürlich hier nicht beim Tempelhofer Flughafen oder dem Olympiastadion, deswegen ist das alles schon okay. Es sieht auch ganz cool aus, ehrlich gesagt, aber kein Aber. Ich wollte zu Tay Diggs doch sagen, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, hattest du auch leicht kritisch angemerkt, dass er eine Rolle eigentlich anders spielt, als diese eben angelegt ist, nämlich einen eiskalten Killer, einen Elitesoldaten, Polizisten, der Menschen ohne jede Gefühlsregung tötet, aber dabei eben immer feigst und Gags macht und grinst, ja, wie sonst noch was, wie ein Honigkuchenpferd, jetzt kein Mr. Goody Two-Shoes ist, aber schon jemand ist, der eine betont, ja, irgendwie auch sympathische Ader hat, dadurch, dass er eben so geckig, schelmenhaft unterwegs ist, den Schalk, den sprichwörtlichen Schalk im Nacken hat. Und das hat es mir auch unglaublich schwierig gemacht, seine Figur als diejenige wahrzunehmen, der eben hier sein soll, nämlich der große, zumindest physische, körperlich gefährliche Gegenspieler von Christian Bales Figur. Und entweder macht Ted Dix, der Schauspieler, was falsch oder der Film macht was falsch oder ich verstehe etwas grundsätzlich verkehrt oder bin ich emotional involviert genug in den Film, aber seine Figur hinterlässt bei mir einen eher positiven Eindruck.
Ich finde ihn tatsächlich ein ganz arrogantes Arschloch, ja.
Okay.
Ich glaube, deswegen bin ich auch darauf gestoßen, dass ich finde, dass er sich eben nicht benimmt wie das, was ich von einem Cleric erwarte, nach dem, was Preston halt in der ersten Hälfte des Films zeigt und was Partridge versucht zu zeigen, obwohl er es nicht mehr hat. Weil wie Brand, also wie Taye Diggs' Figur heißt, eigentlich, sobald er eingeführt wird, sich benimmt wie halt in irgendeinem anderen Buddy-Cop-Movie ohne diese ganze Gefühlsgeschichte nebenher. Und er ist halt, er ist ein Usurpator. Er ist intrigant, er versucht irgendwie Preston aus der Deckung zu locken und alleine wenn er sich eben mit Preston da in dem Trainingsraum prügelt, ist für mich wirklich jede Idee, dass der gerettet werden könnte, verloren. Oder eben auch was er da mit ihm macht, wenn ihm die Gefangenen Untergrundler erschossen werden sollen und so. Und also, nee. Also ich sehe seine Figur überhaupt nicht als heimlichen Helden oder Goody Two Shoes oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, für sein Grinsen würde ich ihn ganz gerne die ganze Zeit eine links und rechts ballern. Also das ist. Ich sehe seine Figur offenkundig komplett anders als du.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, weil mir hier ein konventioneller Film Taye Diggs als Figur, aber vor allem eben auch als Schauspieler, da geht es schon wieder so in diese Metaebene, eigentlich als Helden verkaufen würde in 9 von 10 Fällen.
Das ist wahr.
Taye Diggs ist jetzt, ich meine nicht, dass der nicht auch Schurken spielen kann, ich denke nur sowas wie Way of the Gun oder so, da spielt er jetzt auch keine netten Leute, aber eben in vielen Rollen, die er gespielt hat und die ich mit seiner, die ich sie auch mit seiner Star-Persona assoziiere, ist er eben so der Gute, möchte ich mal sagen, im weitesten Sinne. Oder so der Kerl, der auch Böses tut, aber dem er eigentlich wirklich böse sein kann.
Ich kenne tatsächlich nicht so wahnsinnig viel von ihm. House on Haunted Hill, How Stella Got a Groove Back und Rent, glaube ich. Chicago noch.
Okay.
Also diese ganzen Tanz- und Musiksachen, das ja.
Ich hatte den Elle McBeal gesehen, Erinnerung, und ich hatte Way of the Gun gesehen, bevor ich diesen hier gesehen hatte. Und da spielt er tendenziös sympathischere Rollen. Ich kann aber auch nicht von mir behaupten, dass ich 2002 schon irgendwie einen Namen hätte zuschreiben können. Ich dachte nur, ach, das ist der Kerl aus Dings, na, habe ich vergessen.
Ja.
Wie gesagt, ich glaube auch vielleicht ganz unterbewusst war meine Erwartungshaltung, der macht noch so eine moralisch-ethische Umkehr, vollzieht er am Ende und wird dann irgendwie auch gut. Vielleicht aber auch nur, weil ich dachte, die schwarze Nebenrolle kann doch nicht der Bösewicht sein. Aber ja, sie ist der Bösewicht.
Ist auch eigentlich der einzige Schwarze in dem Film, kann das sein?
Ja, natürlich. Es ist ein sehr weißer Film tatsächlich. Also die ganze Bevölkerung offensichtlich gecastet. Nee, ich wollte gerade sagen, offensichtlich gecastet Weißbrote in Berlin, aber Berlin ist sehr, sehr vielfarbig. Deswegen wundert mich das so ein bisschen.
Ist richtig, ja. Aber selbst im Untergrund habe ich nicht so wahnsinnig viele wahrgenommen.
Ja.
Also sag mal, zu Brands Abgang würde ich sagen, ich finde, das fand ich antiklimaktisch und ich frage mich bis heute, ob ich das irgendwie gut finde oder nicht. Dass eben der große Bossfight quasi innerhalb von 3 Sekunden vorbei ist, weil eben offenkundig Brand nicht halb so gut ist, wie er denkt, dass das sei. Irgendwie finde ich es ganz cool, aber irgendwie auch nicht. Weil ich hätte ihm, glaube ich, doch gewünscht, dass sie sich halt noch ein bisschen mehr ausmehren. Dafür fand ich aber gerade dieser sehr Yojimbo-artige Kampf mit den anderen 5 Clerics, da sind sie übrigens, die hinter den Säulen her vorkommen. Das fand ich, das nochmal, der Film hat eben doch sehr viele schön gefilmte Kampfsequenzen.
Ja.
Auch das, wenn er eben in der Außenwelt quasi von dieser Streife angehalten wird und so. Da gibt es ein paar sehr, sehr hübsch gemachte Sachen, die wirklich ganz cool aussehen. Wird auch immer ein bisschen edgy, also dann so dieser, der Zoom auf seine Knarren und sowas. Und da dachte ich, da sind wir schon wieder bei ein oder zweimal auch an die Boondock Saints. Ich glaube, ohne das hätte mir ein kleines bisschen besser gefallen. Aber grundsätzlich finde ich diese Gun-Cutter-Sequenzen gar nicht so schlecht. Die sehen schon ganz gut aus.
Ich weiß nicht, wo ich hin will oder hin kann mit dem Film. Ich komme einfach nicht ran. Ich sehe ganz viel, was er richtig macht, ist vor allem durch deine Fürsprache. Aber alles in allem ist mir der Film einfach zu doof für das, was er macht. Vielleicht auch, weil er einfach diese großen Namen referenziert, diese wichtigen literarischen und filmischen Stoffe, die alle herangezogen werden, um diese Welt zu erklären. Und ich dann einen anderen Maßstab daran anlege. Und dafür ist er mir dann eben doch zu doof am Ende und zu sehr auf die Action fixiert und nicht wirklich in Ideenfilm oder zumindest nicht in der Art und Weise, dass die Ideen wirklich bis zum Ende formuliert werden. Du hast ja recht, der ist unglaublich voll. Diese ganze Familiengeschichte ist echt halbherzig, da mit seinem Sohn, der dann plötzlich sagt, nachdem er eigentlich den ganzen, also Prestons Sohn den ganzen Film hindurch eigentlich das intrigante Arschloch sein durfte, das seinen eigenen Vater bespitzelt, dann am Ende sagt, ich war von Anfang an auf deiner Seite. Und ich, was? Ja, nein.
Der größte Schuft im ganzen Land bleibt der Denunziant.
Ja,
aber
die Gewaltgeilheit, dieser Waffenfetisch. Ja. I don't know. Es ist.
Ich sehe deine Punkte durchaus. Ich finde, er ist sehr 2002. Der Film. Vielleicht ist er sogar 2 Jahre zu spät.
Aber mir hat auch 2002 nicht gut gefallen.
Das ist richtig. Ich meine, was meine eigene persönliche Seherfahrung angeht. Ich fand ihn damals schon wirklich ziemlich, ziemlich cool, aber wirklich gerade auf der visuellen Ebene, die Uhr hatte ich ja schon erwähnt. Und so, und ich mag auch den ganzen Look von den Clerics, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, aber Gott, was soll ich sagen? Ich renne im Winter auch immer in meinem Bossmantel rum. Also von daher, Hüstel.
Und mit so einem Katana.
Das nun eher nicht so.
Kommt gut in der S-Bahn. Oder noch besser in der U-Bahn, das ist enger.
Entschuldigung. Ich finde, der Film hat das Herz am rechten Fleck. Ich finde er hat tatsächlich ein bisschen was zu sagen und er gibt sich auch Mühe. Er ist zu voll, um es halt wirklich auszuführen. Ich glaube, er hat auch nicht halb so viel Interesse daran, wie ich gerne wünschte, dass er daran hätte. Was aber vielleicht daran liegt, dass ich eben auch 20 Jahre später auch auf ganz andere Sachen achte als damals. Ich finde ihn nicht doof. Das würde ich ihm auch so ehrlicherweise nicht unterstellen wollen. Ich finde ihn, du meintest gerade halbherzig, das finde ich richtig. Ich denke immer noch, er hätte so viel mehr noch sein können, wenn er sich an manchen Stellen eben nicht für die Abkürzungen entschieden hätte, sondern andere Punkte größer und interessanter hätte gemacht. Lebt einfach von einem Haufen sehr, sehr guter Schauspieler, die offenkundig Bock hatten, das zu machen, was sie tun. Das sieht man ihnen auch an. Da ist keiner dabei, der das irgendwie nur auf einer Backe absitzt. Auch einer von diesen Filmen, die sicherlich nie zu meinen Lieblingsfilmen gehören werden, aber ich mag ihn, ich finde ihn gut, ich gucke ihn mir alle paar Jahre immer mal wieder gerne an und ich überlege ernsthaft, ob ich die Uhr aus dem Keller hole.
Ja, mach das. ich fand es ein schönes Schlusswort, ich möchte es auch gar nicht kaputt machen, indem ich noch zu viel dabei zitiere, aber ganz ernsthaft danke für deine wohlwollenden Worte. Mich hat's ein bisschen mit dem Film versöhnt, ich glaube, ich gucke gerade über meine Notizen, die ich zu 80% nicht zur Sprache gebracht habe, weil es auf so einer nitpickerigen Ebene funktioniert und ich jetzt irgendwie hier Szenen dabei zitieren würde, Momente, die einfach für mich gar nicht funktionieren und ohne jetzt irgendwie da einzelne Szenen zu zitieren, da wäre irgendwie der kleine Hund zu nennen, jetzt mache ich es doch oder diese ganze beinahe Inhaftierung mit dem öffnen Sie den Kofferraum, nein, öffnen Sie ihn doch nicht. Also das sind so diese, du hast viel besser ausgedrückt, er nimmt eben manchmal Abkürzungen, die zweckdienlich sind, die einfach die Filmdramaturgie, die Geschichte in eine richtige Richtung lenken und quasi auch schnell in die richtige Richtung lenken. Und dann gibt es auch immer wiederum die Abkürzungen, die für mich sich wie Zugeständnisse an die Erwartungen eines auf Action-Thriller gepolten Publikums befriedigen sollen. Und das sind eben diese Momente, in denen es heißt, okay, holt den kleinen Hund raus, wir brauchen ein bisschen was fürs Herz. Und hier, Achtung, lass sie mal in so eine Polizeikontrolle geraten, weil wir brauchen jetzt eine Spannungsszene. Aber letztendlich sind die alle inkonsequent. Oder hier kommt mal noch ein bisschen was fürs Herz, bringt bei den kleinen Sohn da rein. Ganz ehrlich, ganz nüchtern betrachtet, ganz hier von so einem Opiat sediert, wie ich eben drauf bin, hätte man alles rausstreichen können. Der Film wäre wahrscheinlich mehr oder weniger genauso gut. Stattdessen hätte ich eben lieber ein bisschen mehr einfach was fürs Hirn gesehen. ja, ein bisschen was Zerebraleres als dieses Ganze so, komm hier, ab in die Magengrube. Und ja, das ist vielleicht auch einfach dann am Ende des Tages eine Geschmackssache, weil ich habe viele Leute gesehen, die sich positiv über den Film äußern, gerade im Kontext der Tatsache, dass es eben kein Film war mit einem 100-Millionen-Dollar-Budget. Das war aber Matrix übrigens auch nicht.
Ja, ja,
ist richtig. Auch der war auch für Studioverhältnisse keine Megaproduktion. Er sieht schon gut aus. Er macht vieles richtig und ich danke dir. So.
Ich danke dir auch. So. Was machen wir nächste Woche?
Ja.
Nächste Woche kommt erstmal eine Bonusfolge.
Nächste Woche kommt eine Bonusfolge. Richtig, genau. Bevor es wieder regulär weitergeht. Und wir reden über einen ganz besonderen Film, den ich. Darf ich meine Gefühlslage zu dem Film spoilern?
Du hast kein Prosium genommen, mach das.
Ich liebe den Film, über den wir nächstes Mal sprechen. Und wir haben eine Bonusfolge im Auge über, das darfst du sagen.
Wir reden und ich frage mich, wie weit wir über die Person reden werden. Ich hoffe nicht so sehr, weil das wird uns vermutlich nirgendwo hinführen. Wir werden es auch nicht abschließend klären können. Aber wir reden über Roman Polanskis Chinatown von 1972, möchte ich lügen?
Ja, Pi mal Daumen, genau.
Ja, genau. Ich liebe ihn, glaube ich, nicht so sehr wie du.
Okay.
Ich mag ihn aber tatsächlich. Von daher, und ich wollte auch schon ewig mal mit dir darüber reden, weil es schon, glaube ich, ein ganz wichtiger Film ist und sowas. Wollen wir schon mal ankündigen, was wir nach der Bonus-Episode machen?
Wissen wir das?
Ich dachte, wir wüssten das. Nee. Wissen wir es nicht?
Nee, sag mal, wenn wir es wissen, sag mal.
Nee, ich dachte, nee. Dann nicht.
Nee.
Komm, schneid das raus.
Okay, dann ja. Chinatown. Und danach gucken wir mal, ne? Der Film genau, wird so gut.
Das hoffe ich doch.
Alright.
In diesem Sinne.
Guck gut die Nacht. Bye, bye.
Ciao.